Das ist in der Bibel drinnen, allerdings halt, also entweder du nimmst die hebräische Bibel, den Tanach, dann hast du es so, wie wir es rezitieren, oder du hast die Übersetzung. Inhaltlich ist es so in der Bibel drinnen, ja, inhaltlich ist es so drinnen, also wir haben heute die sieben Schöpfungstage, genau, also die sechs Aktiven sozusagen und dann der siebte Tag der Ruhe.
Das sind die sieben oder so mehr?
Nein, das geht noch weiter. Wir haben es hier jetzt bis zum Beginn des fünften Kapitels. Also das heißt, erstes Kapitel ist das Sieben-Tage-Werk, beziehungsweise Sechs-Tage-Werk, wenn man so will, und dann der siebte Tag der Ruhe, mit dem beginnt das zweite Kapitel. Und dann geht es in den Garten Eden. Dann kommt die zweite Schöpfungsgeschichte. Das haben wir das letzte Mal schon kurz angedeutet, wir haben uns ja schon öfter damit beschäftigt, dass es zwei Schöpfungsgeschichten eigentlich gibt in der Bibel, im Alten Testament. Und das ist nicht nur ein Versehen oder zwei Überlieferungsströme, wie es oft gesagt wird, sondern es bezieht sich auf ganz verschiedene Schöpfungsebenen. Wir sind heute einfach so materialistisch eingestellt, dass man gleich denken, ja, da wird beschrieben, was halt in der äußeren Welt geschieht. Also ja, jetzt wird der Himmel und die Sterne geformt und so weiter, so wie wir sie sehen draußen. Damit hat das alles noch überhaupt nichts zu tun, sondern das Sechstagewerk als solches, also das erste Kapitel der Genesis, da gibt es einen ganz klaren Hinweis von Steiner, und wenn man das dann verfolgt, ist das eigentlich sehr deutlich, spielt sich ab in der Seelenwelt. Also so wie wir eben was Physisches, was Ätherisches, das heißt Lebenskräfte, und was Seelisches haben und dann das Geistige, so gibt es das auch im großen Kosmos. Auch da sehen wir zwar jetzt physisch nur die Außenseite, die physische, aber dahinter steckt eigentlich eine Lebenskraft zunächst einmal, sofern sie nicht in den Mineralien einigermaßen erstorben ist. Das ist also dann etwas, aber was aus dem ursprünglich Lebendigen herausgefallen ist. Das wäre also die Ebene der Lebenskräfte oder der Ätherkräfte, wie es Steiner auch nennt, die hinter dem Physischen steht. Gerade beim Wachstum von Kristallen, wir haben das öfter schon besprochen, kann man das noch deutlich sehen, wie die eigentlich aus einem lebendigen Wachstumsprozess herausgehen. Am schönsten sieht man das, ich sage immer, bei den Eisblumen am Fenster. Das hat nicht umsonst pflanzenartige Formen, weil genau dieselben Bildekräfte, Formbildekräfte dahinter stehen, die dann auch in den Pflanzen wirken.
Hinter dem Vorhang so ähnlich.
Genau, da dahinter, weil es ja im Winter dann, können wir es vielleicht beobachten.
Auch
ist auch so, ja, genau. Genau, stimmt. Stimmt. Und das heißt, alles Physische ist ursprünglich aus einem Lebensprozess hervorgegangen. Daher auch die alte Frage, die sich heute die Naturwissenschaftler auf neue Weise stellen, wie ist das Leben entstanden? Da muss man sagen, eigentlich ist es umgekehrt. Es war zuerst das Leben da und die Frage ist, wie aus dem Leben das Tote entstanden ist. Also heute versucht man sozusagen den toten Stoff sich zu überlegen, wie könnte der zum Leben gekommen sein? Aber es war eigentlich umgekehrt. Es war zuerst das Leben da und aus dem ist der Stoff als sozusagen, wenn man so will, Leichnam übergeblieben. Das ist also ein Lebensprozess, der erstarrt ist und dadurch zu Ende geführt ist, nicht mehr weitergeht und dann bleibt es stehen. Und eben bei den Kristallen, eben bei den Eisblumen kann man das ein bisschen ahnen, solange der Kristall wächst und sich bildet, sind Lebenskräfte noch drinnen tätig. Und die sich teilweise durchaus mathematisch beschreiben lassen, das ist gar kein Widerspruch, weil Ätherkräfte, zum Beispiel Klangäther, nennt Steiner auch den mathematischen Äther, da wirken Zahlengesetzmäßigkeiten drinnen, ganz deutliche. Nur sind es dann meistens nicht so einfache, banale wie 2x2 ist 4, sondern es sind Prozesse meistens, die an unendlichen Weg durchlaufen müssen, bis sie sich ihrem Ziel annähern, sagen wir mal so. Es sind also iterative Prozesse, sich wiederholende Prozesse, kennt man in der Mathematik genug, also solche Formen, Kochsche Kurve zum Beispiel oder Ding oder die Mandelbrotmännchen und die ganzen Geschichten gehen in die Richtung dorthin. Also es ist Das sind also einfach Strukturen, die, wo im Großen eine gewisse Struktur gegeben ist und im Kleinen wiederholt sich die. Und wieder im Kleineren noch einmal und noch einmal und noch einmal. Das ist ganz typisch fürs Lebendige. Der Begriff in der Mathematik heißt das Selbstähnlichkeit dann. Also das heißt, egal auf welcher Größenskala ich es anschaue, ich finde immer wieder ähnliche Strukturen und ich kann das immer mehr verfeinern und das hört eigentlich nie auf. Im Grunde, also es geht immer weiter. Und das ist also eine der typischen Charakteristiken dieser, namentlich der Klangätherkräfte. Es gibt dann noch höhere, die Lebensätherkräfte, die noch alle möglichen Symmetriebrüche hineinbringen und das noch abwechslungsreicher gestalten. Aber das wirkt, und wenn es erstarrt, dann ist es eben tot, dann wird es nicht mehr, dann ist es der tote Stoff. Aber von dem allen spricht hier das Sechstagewerk auch noch nicht. Also auch noch nicht von diesen Lebenskräften. Sondern dahinter steht etwas Seelisches. Also etwas, was äußerlich überhaupt nicht zu fassen ist. Man kann sich sehr gut denken, die Schilderung des Sechstagewerks besteht darin, dass Moses, wenn man jetzt den als den nimmt, der das eingefangen hat, der große eingeweihte Moses, erlebt im Grunde, was in der Seele der Elohim während des Schöpfungsprozesses vorgeht. Oder zumindest splittert davon, sagen wir es einmal so. Und das versucht er in Bildern, die er erlebt, also in Form von Imaginationen festzuhalten und Geheimnis die hinein in die Sprache, wenn man so will. Und diese Bilder leben darin. Also schon zum Beispiel das erste Wort, wir haben öfter schon darüber gesprochen, dieses Bereshit, das in der deutschen Übersetzung banal übersetzt wird, im Anfang und so gesehen auch richtig ist, weil damit fängt halt alles an. Aber in Wahrheit steckt darin ein Bild des ganzen Schöpfungsgeschehens, schon ein Komplettbild des ganzen Sechstagewerks. Bis zum Ende drinnen. Ist ein rohes Bild dessen, was in der Seelenwelt passiert, nämlich das mit dem des Bereshit einmal ein Seelenraum entsteht, eine Hülle sozusagen, innerhalb deren sich jetzt das Schöpfungsgeschehen abspielt. Die Kabbalisten haben das dann sehr viel mehr verfeinert und das Bild intensiver gemacht. Sie haben gesagt, also namentlich der Isaac Luria, dann einer der größten Kabbalisten, sagt, also die Schöpfung entsteht im Grunde durch einen Rückzug der Gottheit. Die Gottheit zieht sich zurück und lässt einen Freiraum, in dem die Schöpfung entstehen kann. Und das ist genau dieses Buh, was da entsteht. Das ist dieser Leerraum sozusagen, der entsteht und der gefüllt ist jetzt aber nur mit seelischer Regsamkeit. Bereshit. Das R ist da drinnen die astralische, seelische Triebkraft, wenn man so will. Und die ist noch ganz ungeordnet im Grunde. Das ist also sehr chaotisch. Das ist noch nichts Hohes, nichts Tiefes, das ist einfach was Bewegtes. Weil Seele hat was mit Bewegung zu tun. Also Seele kann ich nie, Seelisches kann ich nicht im toten Zustand im Grunde erfassen, dann ist es nicht mehr Seele. Das Lebendige kann absterben zum Mineral, aber das Seelische kann nicht unmittelbar zu was wirklich Starrem absterben, sondern es ist immer in Bewegung, sonst ist es nicht mehr Seelisches. Also, und es ist eine Bewegung, wenn man so will, drehende Bewegung, wenn man das Bild nehmen will, innerhalb dieses Raumes, der freigegeben wurde von der Gottheit. Und ein bisschen ist das E drinnen in dem Bereshit. Das E, wir kennen das aus der Sprachgestaltung, hat was zu tun mit dem an sich halten, mit dem zu sich kommen. Weil vorher, bevor noch was ist, ist es die Unendlichkeit, in der sich alles verliert. Da ist die reine Gottheit da, unendlich groß, unendlich klein, unendlich, wie auch immer man es nennen will, es ist eigentlich nicht zu fassen. Jetzt, indem dieser Schöpfungsraum freigegeben wird, wird es fassbar erstmals. Erstmals kommt etwas Fassbares heraus. Daher kann man sagen, es wird Schöpfung. Vorher ist es noch nicht Schöpfung. Es ist die Schöpferkraft, die pure, aber die kann ich im Grunde nicht beschreiben. Die ist nicht groß, nicht klein, nicht dick, nicht dünn, nicht oben, nicht unten. Sie ist eigentlich völlig unbeschreiblich. So nennen es dann die Kabbalisten auch, das, sie nennen es das Ein Sof, das Nichtbegrenzte. Mehr sagen sie darüber nicht, das Nichtbegrenzte. Man kann nichts sagen darüber. Die Gnostiker, über die dann auch in dem Semester ein bisschen sprechen, wir nennen es den unbekannten, unnennbaren, unendlichen, unfassbaren Gott. Und selbst das Wort Gott ist nur ein Hilfsvokabel dabei, weil man kann im Grunde keine Vorstellung damit verbinden, außer die, dass daraus alles kommt. Also es ist die Quelle sozusagen, die Inder bezeichnen es als Nirvana. Dort, wo alles erlöscht oder alles beginnt, wie auch immer. Beginn und Anfang ist dort zugleich vorhanden. Man kann eigentlich nichts sagen, man kann nichts wähnen darüber. Nirvana, davon kommt es nämlich eigentlich. Und dem Nicht-Wähnen ist ja indogermanische Sprache, hängt mit unserer also auch zusammen. Also da stehen wir an der Grenze des Fassbaren. Aber da stehen wir genau in dem Moment des Schöpferischen. Weil auch bei uns, wenn wir selber schöpferisch tätig sind, wie beschreibe ich das? Wie fasse ich das? Wo kommt der schöpferische Impuls her? Ich meine, wenn er sich dann beginnt umzusetzen in ein Werk, dann kann ich es fassen. Dann kann ich sagen, ja, das wird das und das und geht in die und die Richtung. Aber der reine Schöpfungsimpuls, der richtig, also den kann ich nicht festmachen, der ist auch noch, ich kann nicht einmal sagen, dass er Sein hat, das heißt, diese höchste Gottheit ist oder ist nicht, auch der Begriff Sein ist nicht zutreffend, weil Sein ist etwas, was irgendwie fertig ist oder irgendwie greifbar schon ist, also es ist jenseits von Sein und Nichtsein. Hamlet-Frage, sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. Also das ist eine Frage, die da ewig offen bleibt. Ich kann nur sehen, ich kann es eigentlich nur messen an den Werken, die herauskommen, und wenn man so will, die Gottheit selber kann sich auch nur an ihren Werken bewusst werden. Sie braucht, also auch die große Frage, warum entsteht die Schöpfung jetzt? Also warum erreicht ihr das nicht? Sie ist in ewiger Vollkommenheit und lebt in dem. Aber dass Schöpfung entsteht, ist im Grunde Ausdruck des Bewusstseinsprozesses, dieses unfassbaren Schöpfungszentrums. Es stellt sich jetzt sozusagen ein Spiegel seiner selbst vor die Nase, bildlich gesprochen. Nase. Genau. Ein Selbstbewusstwerdung ist es. Es ist, also daher entsteht mit einer gewissen Notwendigkeit die Schöpfung, weil sie Ausdruck des göttlichen Bewusstseins ist. Also man muss eben sozusagen unterscheiden, die Schöpferkraft als solche und das Bewusstsein, das sich damit verbindet, das aber erst durch den Schöpfungsprozess überhaupt entsteht. Wobei man jetzt wieder nicht sagen kann, naja, und war sich vorher die Gottheit nicht ihrer selbst bewusst? Nämlich die Problematik ist die, wie schaut es mit der Zeit aus? Wenn ich von der Unendlichkeit spreche, meine ich auch die zeitliche Unendlichkeit. Mit der Schöpfung beginnt die Zeitlichkeit, aber ich kann nicht von einem davor in Wahrheit sprechen, weil davor ist ein zeitlicher Begriff. Also selbst da steht uns wirklich das Hirnkastel still, das Denken still, weil wir es nicht fassen können im Grunde. Weil ich kann sagen, mit dem Beginn der Schöpfung, in gewisser Weise von mir aus schon eben hier in dem seelischen Bereich, kann ich so etwas wie Zeit erfassen. Und daher gibt es dann einen gewissen geordneten Prozess. Wir haben das letzte Mal auch davon gesprochen, dass ja hier eben die Schöpfungstage genannt werden und dass dahinter eigentlich geistige Wesenheiten stehen, die Hebräer Yom Tag nennen, dass das aber in Wahrheit geistige Wesenheiten sind. Das ist also sozusagen die wesenhafte Zeit, wenn man so will. Und aus ihrem Zusammenwirken entsteht in letzter Konsequenz das, was wir hier dann als Phänomen der Zeit erleben.
Entschuldigung, ja? Nach zum Beispiel, ist das auch jetzt ein Zeitwesen? Oder
ja, ja, auf das komme ich noch, auf das komme ich noch. Die sind sehr verwandt, aber auch sehr gegensätzlich. Tag und Nacht. Ja, haben wir es gesprochen, ich werde dann gleich, falls es nicht gleich tue, erinnere mich noch einmal daran, aber wir kommen gleich darauf zurück. Also, diese Gottheit spiegelt sich in dieser Schöpfung und mit der entsteht die Zeit, aber ich kann eben nicht von einem davor sprechen, in Wahrheit. Es ist sinnlos, das fällt uns nur so schwer, weil wir automatisch fragen, na gut, und was war vor dem Beginn? Nur der Zeitbegriff in unserer Form hat keinen Sinn. Wobei es jetzt noch alle möglichen Feinheiten dabei gibt, wenn man das anthroposophische Weltbild betrachtet, wie es also der Steiner formuliert hat, wo er sehr deutlich zeigt, ja, auch gerade das, was hier in der biblischen Schöpfungsgeschichte geschildert wird, ist nicht der allererste Anfang überhaupt, sondern es gab davor schon Entwicklungszustände, die dann wieder in einen rein geistigen Zustand allerdings zurückgegangen sind, das heißt wieder in dieses Nichts, in dieses Ein-Sof hineingefallen sind. Und das, was hier geschildert wird, ist im Grunde schon die vierte Stufe. Es gab also drei Vorgängerschöpfungen, wenn man so will. Also das ist noch hochkompliziert, die ganze Geschichte. Ja, naja, das sind das, was Steiner nennt, den sogenannten alten Saturn, die Welt des alten Saturns. Das war eine Welt, dort ist wirklich erstmals auch Zeit entstanden. Das heißt, da gab es eben bereits ein Schöpfungsgeschehen, das heißt Zeit. Aber als Stoff hat sich es verdichtet nur bis zum Wärmezustand. Das heißt, das Äußerste und Härteste, Dichteste, wenn man so will, was damals entstanden ist, nachdem auch zuerst Seelisches geschaffen wurde, dann Lebenskräfte geschaffen wurden und dann geht es erst ins Äußere, aber nur bis in den Wärmebereich. Also nur Wärme, Hitze, wenn man so will, Wärmeenergie entsteht, für uns schwer vorstellbar. Und das aber sehr differenziert, macht eine Entwicklung durch, eine Evolution, dann wieder eine Verfallszeit, das ist dann auch typisch, also es geht nicht immer weiter und weiter und weiter und immer höher, sondern es ist eine aufbauende Phase. Es macht einen Höhepunkt, die Blüte, wo etwas Bestimmtes dann zur Vollkommenheit entwickelt wird und dann ist ein Verfallsprozess, weil das Äußere wieder verschwinden muss.
Ein Absterben.
Also ein ganz normaler Prozess des Absterbens und das geht so, dass also zuerst die Wärme wieder verschwindet, das heißt das Äußere, das Stoffliche, wenn man so will, das aber damals nur Wärme war, dann verschwinden die Lebenskräfte, die dahinter sind, die in dem Fall auch nur Wärme, Ätherisches waren, also die andere Seite, die innere Seite der Wärme, wenn man so will.
Ja,
zurück zur Quelle. Das heißt, es geht schrittweise. Das heißt, die äußere Wärme verwandelt sich zurück zunächst einmal in ätherische Wärme. Das heißt, das ist die innere Seite der Wärme. Wir können das erleben ein bisschen in dem Prozess, ihr merkt es vielleicht, wenn im Winter kann man das merken, wenn es schneit, wird es etwas wärmer. Ist euch wahrscheinlich noch nicht aufgefallen, aber es wird wärmer. Es entsteht nämlich in der Atmosphäre durch die Kristallisation der Eiskristalle entsteht Wärme. Die sogenannte Kristallisationswärme kennt jeder Chemiker, jeder Physiker. Wenn etwas aus dem Flüssigen ins Feste geht, wird äußere Wärme freigesetzt.
Aus dem Prozess
heraus. Das heißt, mit dem Prozess, dass also dieser physische Kristall entsteht, entsteht zugleich äußere Wärme, Kristallisationswärme. Wenn sich dieser Kristall wieder verflüssigt, das heißt wieder Wasser wird, ist dazu Wärme aus der Umgebung nötig. Jetzt holt er sich äußere Wärme und die verschwindet. Die ist weg. Die ist einfach weg. Sie steckt sozusagen in gewisser Weise drin, dass jetzt der Wassertropfen beweglicher, lebendiger ist. Aber die äußere Wärme ist dabei im Grunde ätherische Wärme geworden. Sie ist als äußere nicht mehr messbar. Also mit dem Thermometer messe ich nichts mehr. Dasselbe passiert. No, kann man probieren, wenn man Eis mit Wasser mischt, in einen Topf gibt und der Thermometer reingibt, so hat es so lang 0 Grad, bis das ganze Eis geschmolzen ist. Es verbraucht aber Wärme von außen. Ich kann sogar unten eine Heizplatte darunter stellen. Wenn ich gut rühre, bleibt es bei 0 Grad so lang, bis das Eis weg ist. Und die ganze Wärme ist weg, fort. Es wird nicht heißer, das Wasser deswegen, sondern die Wärme hat die Aufgabe, dass sie jetzt das Stoffliche beweglicher macht, also flüssig macht mit einem Wort. Und das heißt, die Wärme selber ist aber ins Ätherische übergegangen. Und so geht es da im Großen, dass also bei diesem sogenannten alten Saturn, wird uns jetzt zu weit führen, warum der Steiner den Namen Saturn dazu gibt, hat nicht direkt was mit unserem Saturn jetzt zu tun, aber ein bisschen was schon natürlich, weil sonst hätte er den Namen nicht wählen, aber das ist jetzt ein bisschen weit weg. Da gibt es überhaupt nur Wärme als Äußeres. Und die verschwindet dann wieder, geht in ätherische Wärme über, wenn dieser Verfallsprozess beginnt. Also solange der aufsteigende Prozess ist, kommt immer mehr, zuerst aus dem Seelischen, geht es in die ätherische Wärme und von der in die physische Wärme über. Und am Höhepunkt ist sozusagen das meiste in Form physischer Wärme, gestalteter physischer Wärme vorhanden. Das heißt Wärmeströmungen, Wärmegestalten, die natürlich ganz lebendig beweglich sind. Also so eine Art Wärmestrahlung ist das, die gestaltet ist. Weil heute kennen wir ja hauptsächlich Wärme, die an den Stoff gebunden ist, die mit dem Stoff durch Konvektion oder so transportiert wird. Aber die eigentliche Wärme ist die Strahlungswärme. Also die hat nichts Stoffliches. Die ist eher lichtartiger Natur fast, aber halt nicht sichtbar. Es ist noch dunkel. Aber sie hat den Strahlungscharakter auch. Und die ist aber total differenziert. Und die steckt heute noch, jetzt kann man fragen, kann man heute was davon? Naja, sie steckt zum Beispiel heute in den Tiefen des Stofflichen drinnen, weil alles Stoffliche hat heute im Kern diese Wärme immer noch drinnen. Und nur die äußere Kruste sozusagen ist dann das Erdelement. Daher kann man, wenn man die Materie auflöst, kann man gewaltige Kräfte herausziehen, heute mit der Atomtechnologie oder so. Das ist im Grunde die alte Saturnwärme, die man herausholt und jetzt ins Äußere zerrt, die normalerweise dort ganz im Inneren versteckt ist und bleiben sollte zunächst. Also aufbauend heißt einmal, es tritt immer mehr in die äußere Wärme hinaus, dann der absteigende Prozess, es zieht sich immer mehr zurück wieder in die ätherische Wärme und von dort geht es ins Seelische zurück. Und dann zieht sich auch das Seelische zurück und dann bin ich im rein Geistigen drinnen und dann bin ich letztlich in der Schöpfungsquelle selber, dann ist äußerlich nichts mehr fassbar, nichts mehr, was ich im Grunde beschreiben kann. Das ist in etwa der Zwischenzustand, der dann zwischen solchen Schöpfungszyklen stattfindet. Also das heißt, es entsteht einmal so eine Schöpfung, sie vergeht wieder, dann kommt ein geistiger Zwischenzustand, den ich im Grunde zeitlich nicht bemessen kann, weil da Zeit wieder keine Rolle spielt. Weil Zeit kann ich frühestens den Begriff anwenden, wenn zumindest etwas Seelisches da ist. Wenn auch das verschwunden ist, hat der Zeitbegriff keinen Sinn, dann kann ich sagen Ewigkeit, ich kann auch sagen Augenblick, es ist alles richtig. Also man kann sagen, es dauert einen Augenblick oder es dauert unendlich lange, es ist sinnlos. Also es ist, wir müssen es uns halt irgendwie so verbildlichen, dass wir sagen, es gibt den Schöpfungszyklus, aufsteigend, absteigend, Ruhephase. Und dann beginnt ein neuer Schöpfungszyklus. Den nennt Steiner dann die alte Sonne.
Okay, Entschuldigung. Ja. Neuer. Was war es jetzt heraus? Ganz vom Anfang?
Ganz vom Anfang. Es kommt ganz wieder aus der Schöpfungsquelle heraus, weil es ist ja äußerlich nichts mehr da. Und mit äußerlich meine ich jetzt sowohl Die Wärme ist weg, aber auch das Ätherische ist weg, auch das Seelische ist weg. Also es ist eigentlich gar nichts mehr da.
Also das, was war, war...
Ist weg. Ist weg. Aber in der Schöpfungsquelle selber, wenn man so will, ist etwas vorgegangen durch die Schöpfungstätigkeit. Und wenn wir es jetzt mit uns vergleichen, durch die Erfahrung, die damit gewonnen wurde, wird das nächste Werk, das geschaffen wird, wird diese Erfahrungen in gewisser Weise berücksichtigen. Die leben also da drinnen.
Also das, was Sie jetzt daraus gelernt haben.
Genau, so könnte man das sagen.
Im Einsatz, was zurückgeflossen ist.
Genau.
Sein.
Genau. Genau.
Daraus.
Genau.
Also im Zwischenzustand war das Seelische auch weg.
Ist das Seelische auch weg?
Zwischen Mond und Erde war das Seelische auch weg.
Ja.
Das heißt,
ist auch weg.
Mich als Individuum oder dich, als Individualität meine ich jetzt, nicht den Körper,
ja,
dieses Leben, gibt es erst seit es die Erde gibt.
Gibt es erst seit es die Erde gibt, ja. Nur dann, wenn es weitergeht, da das Ich ja mehr ist als das Seelische. Ich ist nicht die unsterbliche Seele oder so, sondern noch mehr. Ja. Ich ist ein Schöpferprinzip, aber auf das werden wir auch noch genauer kommen, das total verwandt ist oder genau in gewisser Weise dasselbe ist wie diese Schöpfungsquelle, die die große Welt schafft. Von dort kommt das Ich. Das Ich kommt aus dem Bereich des Nirvana. Darum sagen auch die Buddhisten, also dass der Mensch, das Ziel des Menschen ist, dorthin zu verwehen wieder. Und es gibt so viele Fehler dann in der Übersetzung oder auch so Sprachschwierigkeiten, weil die Buddhisten ja so die Illusion des Ich immer bekämpfen. Aber das ist in Wahrheit das Ego. Das ist die äußere Erscheinung. Das ist von mir aus eben dieses seelische Abbild des Ich. Das ist das Ego, das verschwindet. Das ist das, wo die Buddhisten sagen, das hindert den Menschen. Wo man andererseits sagen muss, wir brauchen es zur Entwicklung. Aber das letzte Ziel ist sozusagen, in diese Schöpfungsquelle einzugehen, wieder in das Nirvana, wenn man so will. Aber das eben ganz individuell, jeder einzelne Mensch. Aber da ist in der Zwischenphase, ist eben alles andere weg. Nur diese Schöpfungskraft, die bleibt über, wobei das Wort Kraft und so weiter ist alles Hilfsbegriffe. Man kann es im Grunde nicht beschreiben und das gilt fürs Ich genauso. Im Grunde kann ich das Ich selber nicht beschreiben. Ich kann es nur, wie soll ich sagen, messen oder mir seiner bewusst werden an den Taten, die es setzt. Nur an den Taten, an den schöpferischen Taten, die es setzt. Das gibt mir dann ein gewisses Maß oder ein Gespür dafür, wie weit entwickelt ist diese Schöpferkraft. Weil es ist zum Beispiel auch für die große Schöpfungsquelle, für die Gottheit, wenn wir es so nennen wollen, etwas anderes, ob sie diese Saturnwelt schafft oder ob sie dann zum Beispiel als nächstes diese alte Sonnenwelt schafft, die sich bereits zum luftförmigen Zustand verdichtet. Wo also schon das Äußere viel massiver wird im Vergleich zu dem anderen. Und dieses viel massiver werden in gewisser Weise heißt aber zugleich auch ein viel, viel stärkeres Bewusstsein entwickeln. Das ist nämlich das Nächste. Je dichter, je starrer von mir aus auch die äußere Schöpfung wird, die entsteht, umso stärker wirkt sie als Spiegel, der das Selbstbewusstsein gibt. Auch für die schöpferische Quelle selbst, für die Gottheit selbst. Daher diese Stufen bis zu unserer Erdentwicklung, die heißt im Grunde deswegen Erdentwicklung, weil es da bis zum festen Element sich verdichtet sogar, das ist die Stufe, könnte man sagen, des höchsten Bewusstseins, das bis jetzt erreicht wurde. Auch für die Gottheit. Und wir fangen aber da an. Das ist das Interessante. Weil wir fangen mit unserem Ich in einer Welt an, in der es bereits also diese Härte gibt. Und das heißt, wir haben von Anfang an für unser Bewusstsein einen sehr starken Spiegel. Das ist also etwas, was, weil die Gottheit sich bis dahin so weit entwickelt hat, uns als Geschenk gebracht wird, dass wir gleich mit dem beginnen können. Also das ist, wenn man da ein bisschen tiefer kratzt, ist das ein wahnsinnig komplizierter Prozess, der aber schon eine innere Logik auch hat in Wahrheit.
Entschuldigung, ganz zu
sehr. Ja.
Aber mein Geist selbst gab es am Mond. Und mein Lebensgeist gab es auf der Sonne. Und mein Geistesmensch gab es auf der
Sonne. Ja, schon. Nur es ist eben noch nicht wirklich dein eigenes. Es ist sozusagen noch im Schoße der Hierarchien, oder, weil es ist ja dann nicht nur die Quelle, sondern da gibt es dann noch ganze Menge andere geistige Wesenheiten. Im Schoße dieser Wesenheiten ist das vorbereitet und es ist noch nicht individualisiert. Man könnte eigentlich sagen, es gibt einen Gesamtgeist des Menschen auf dem alten Saturn. Mit Geist des Mensch meint, nur zur Erläuterung für die, die das noch nicht kennen, das wird ganz kompliziert, das ist der vergeistigte physische Leib. Das heißt, wenn ich das physische hernehme, das eigentlich das unterste ist, wenn ich das ganz Vergeistige, ganz ins Geistige mitnehmen, nennt das Steiner dann den Geist des Menschen. Was wir als, wenn uns das irgendwann einmal in ferner Zukunft gelingt, als Frucht davon haben, wir haben jetzt unser Ich-Bewusstsein am Physischen, am stärksten, an diesem harten Spiegel, an dem Materiellen, am Erdelement sogar, am stärksten. Und unser physischer Leib ist auch teilweise zumindest bis zu diesem Erdelement verdichtet. Eh nur sehr teilweise, weil das meiste in uns ist Flüssigkeit. Wir sind so 70-80% Flüssigkeit in Wahrheit. Und nur der Rest ist wirklich fest. Aber an dem Festen entwickeln wir unser Selbstbewusstsein. So, wenn es uns gelingt, das ins Geistige zu heben, das heißt also, diesen Rückweg zu machen, es bis zum Luftelement, bis zum Wasserelement, bis zum Luftelement, bis zum Wärmeelement, bis zur ätherischen Wärme zurückzuziehen, bis ins Seelische zurückzuziehen und dann bis ins Geistige zurückzuziehen. Das heißt, das, was unseren Körper ausmacht, dann haben wir den Körper vergeistigt. Dann haben wir das, was im Christentum dann der Auferstehungsleib genannt wird, in Wahrheit. Damit hat es was zu tun. Auferstehung des Leibes, das ist also, denkt man sich so, was ist denn da gemeint in der Bibel? Kommen da die Knochen aus den Gräbern heraus? Oder, weil wenn man dann fragt, so genau, eine wirkliche Antwort findet man nicht. Ich habe viel bei den Theologen gelesen, was dann steht da, man denkt sich, eigentlich erzählen sie immer wieder dieselbe Geschichte herum und es kommt nie irgendwo hin, dass man fragt, wie soll ich mir das jetzt vorstellen? Ja, es wird stattfinden.
Das ist eine Manifestation des Körpers, eine neue Manifestation.
Genau, eine rein geistige dann. Ja. Und das Besondere daran ist aber dann, wenn uns das gelingt, dann gelingt es uns an diesem rein geistigen unser Bewusstsein weiterzuentwickeln. Ja, genau, Bewusstsein unserer Selbst, weil es ist ja sozusagen unser vergeistigtes Physisches, an dem wir uns spiegeln, das wir geprägt haben durch unsere Individualität. Das heißt, an dem wir Selbstbewusstsein dadurch erleben, weil wir es ja ein Produkt unserer Taten letztlich ist. Und wenn wir das ins Geistige mitnehmen können, dann haben wir auch immer rein geistiges Bewusstsein. Das heißt, dasselbe passiert für die Gottheit im Großen, dass sie, je mehr sie also in solchen Schöpfungsprozessen tätig ist und das wieder zurücknehmen kann, vergeistigen kann, umso mehr wird sie in sich selbst im rein Geistigen bewusst und bedarf des Äußeren nicht mehr so.
Sind diese drei höheren menschlichen Leiber, sind das nicht,
das ist
wirklich kompliziert.
Nein, ich schreibe es einmal auf. Schauen wir uns das einmal an.
Das ist
ein
höher als das Ich, oder?
Das ist höher als das Ich, ja, ja. Also das Ich ist sozusagen jetzt einmal das Zentrum. Und da, das ist der Punkt, wo das Schöpferische hereinkommt. Jetzt ist das Ganze umgeben vom sogenannten Astralleib. Kann ich das abkürzen? AL? Astralleib. Oder Trieb- und Empfindungsleib, Seelenleib, wenn man so will. Wenn man es jetzt noch ganz genau betrachtet, das ist noch nicht Seele selber, sondern erst die Grundlage des Seelischen. Wäre vielleicht andere reden darüber. Aber das haben die Tiere zum Beispiel auch. Tiere haben einen Astralleib, einen Trieb- und Empfindungsleib.
Die Echter hat auch einen Astralleib, oder?
Ja, die Echter hat auch einen Astralleib. Ich hoffe schon, sonst wird es nur schlafen.
Ja,
das ist klar. Also alles, was beseelt ist, alles, was Empfindung hat, was aber auch eben Trieb, Bewegung hat, hat eine Astrale. Wenn wir nur das hätten, wären wir aber sehr flüchtige Geschöpfe noch. Also das heißt, wir wären irgendwelche Seelen, die herumschwirren würden. Jetzt gibt es als nächstes die Lebenskräfte. Also das, was wir vorher gesagt haben, das zum Beispiel tätig ist, auch im Kristall, solange er noch wächst, solange er in Bewegung ist. Die Lebenskräfte, die schaffen eine nächste Hülle, das ist das sogenannte Ätherleib. So nennt ihn halt Steiner, der Lebensleib, kann man ihn nennen, Bildekräfteleib, weil er gestaltende Kräfte hat vor allem. Und erst als letztes, wenn davon sozusagen etwas erstirbt und starr wird, dann wird es der physische Leib. Das könnte man sagen, oder so nennt die Steiner auch, das sind die drei Körperhüllen des Menschen. Und drinnen steckt das Ich als das eigentliche geistige Zentrum zunächst. Also da, das ist schon verwandt mit der Schöpfungsquelle im Grunde. Also da ist schon so ein kleines Lückerl Richtung Schöpfungsquelle, wo man der unmittelbar anzapfen
kann. Also das Ich ist das Geistige, aber nicht das Ego, oder?
Ist nicht, nein, genau, ja. Genau. Das Ego wäre sozusagen der erste Schatten, der entsteht im Seelischen, und dort der Abdruck des Ich, da liegt das Ego drinnen, ganz stark. Und das sind zwei sehr verschiedene Dinge, weil das ist absolut schöpferisch tätig. Das Ich besteht eigentlich zunächst einmal darin, dass es sich selbst ununterbrochen neu schafft. Das alte Bild vom Vogel Phönix zum Beispiel, der immer wieder verbrennt und aus der Asche neu ersteht. Also das ist ein ständiger Prozess des Werdens.
Stirb und werde.
Stirb und werde, ganz genau. Stirb und werde, richtig, so nennt es Goethe, stirb und werde. Also darum ist das Geistige auch ununterbrochene Tätigkeit. Ich kann nicht sagen, der Geist soll jetzt einmal schlafen gehen und Ruhe geben. Der Geist als solcher ist immer tätig. Ich meine, wenn wir schlafen in der Nacht, ist es nur so, dass sich das ein bisschen von dem Rest der Körperhüllen wegbewegt und daher nicht bewusst ist. Also in der Nacht zum Beispiel ist es so, im Tiefschlaf, wie sind wir da? Da sind wir im Grund nicht viel anders als eine Pflanze. Eine Pflanze schläft auch. Die weiß nichts von der Umgebung bewusst. Obwohl sie trotzdem, die Umgebung reagiert darauf und das in ihre Lebensprozesse aufnimmt, aber sie hat kein waches Bewusstsein davon, sie hat nur ein Schlafbewusstsein davon. Und das haben wir im Tiefschlaf auch, da ist es halt finster. Da ist finster. Deswegen sind trotzdem Lebenskräfte in uns tätig, die sogar besonders ungestört. Also in der Nacht haben wir im Bett liegen sicher den physischen Leib und den Ätherleib hoffentlich auch, weil wenn der niemand dabei wäre, dann sind wir tot. Weil nur ein physischer Leib allein, ohne dass beständiger von Leben durchflossen ist, ist ein Leichnam. Also dann ist er tot. Also das heißt, in der Nacht ist das da, aber Astralleib ist der Trieb- und Empfindungsleib, der spürt schon was. Das ist im Tiefschlaf auch nicht dabei. Das ist also eigentlich heraußen. Und das Ich auch. Die sind draußen. Und die schaffen es zumindest im gegenwärtigen Zustand noch nicht für sich selbst bewusst zu werden. Also zum Beispiel das Ich schafft es im Moment noch nicht, rein am Seelischen sich bewusst zu werden. Es braucht einfach das da unten. Darum ist es für uns in der Nacht finster. Normalerweise. Erst wenn man eine entsprechende geistige Entwicklung durchmacht, gelingt es einem, da auch wach zu bleiben, indem sich das Ich am Astralleib spiegelt.
Entschuldigung, was heißt in der Nacht jetzt für uns finster, jetzt beim Schlafen?
Beim Schlafen, ja, beim Schlafen, also nicht das alles so will. Finster, weil jetzt die innere Finsternis. Also wo ich glaube, wenn man bei Sonnenlicht schlafen ist, also, wird es danach finster, ja, wirklich tief schlafen. Traumschlaf ist so ein Übergangsbereich, wo Astralleib schon sich verbindet mit dem irgendwo, das ist dann so, das sind dann die Traumbilder, die durchgaukeln. Da kann was vom Geistigen noch hereinkommen, da kann schon was vom Körperlichen hereinkommen, das mischt sich da durcheinander. Und ganz typisch beim Traum, dass das Ich noch nicht so wirklich wach dabei ist. darum ist der Traum so schwer zu fassen. Also da müssen wir uns erst schulen, dass das Ich da wach bleiben kann dabei. Also der Traum verschwimmt so. Das ist typisch auch die bewegte Seelenwelt und die bewegte Ätherwelt, die da durcheinander springt. Daher ist ein Traum ununterbrochen in chaotischer Bewegung irgendwo. Also wenn alle vier beisammen sind, hätten wir den wachen Menschen. Da ist das Ich ist da, der Astralleib ist da, der Ätherleib ist da und der physische Leib ist da. So, was tun wir aber jetzt? Was tut das Ich da? Man muss jetzt dazu sagen, den physischen Leib, den Ätherleib, den Astralleib, so wie wir ihn jetzt einmal haben, haben wir ihn sicher nicht selber geschaffen. Dazu sind wir nicht fähig. Sondern, wenn man so will, er ist uns von den Göttern geschenkt. Also durch den Schöpfungsprozess ist uns das gegeben worden. Also das Einzige, was wirklich unseres ist, ist das Ich. Das sind wirklich wir. Und das ist zunächst einmal nichts anderes als ein Punkt, ein Zugangspunkt zur Schöpfungsquelle, aber mehr nicht. Das ist noch, sonst noch nichts. Also wir würden heute noch nicht fähig sein, wirklich aus dem Nichts heraus nicht einmal ein Seelisches zu schaffen. Das ist also die Problematik.
Ja, das Ich hat mit der Form jetzt nichts damit, also mit meiner Form jetzt nichts damit zu tun, nicht?
Ja.
Also das Ich ist rein das Geistige.
Das ist das rein Geistige.
Das Ich ist.
Naja, schauen wir mal. Okay. Also zunächst einmal sind das die Dinge, die drei Stufen, die uns von den Göttern, wenn man so will, ich rede jetzt bewusst in der Mehrzahl geschenkt werden. Und zwar nämlich genau durch diese drei vorangegangenen Schöpfungszyklen, von denen ich gesprochen habe oder begonnen habe zu sprechen. Also dieser alte Saturn, dann vergeistigter Zustand, dann kommt die alte Sonne, dann vergeistigt sich noch einmal, dann kommt ein Zustand, den der Steiner nennt, den alten Mond. Wiedervergeistigung und dann erst beginnt die Erdentwicklung, das heißt das Sechstagewerk. Das heißt, da ist schon lang was passiert. Und in diesen Vorstufen wurde die Grundlage geschaffen auf dem alten Saturn für den physischen Leib. Aha, ja, damals erst als Wärmeleib, weil auf dem alten Saturn gab es nur Wärme. Auf der alten Sonne wurde daraus ein luftiger Leib, auf dem alten Mond ein wässriges und jetzt endlich haben wir auch das Feste in uns. Das hat also mehrere Entwicklungsstufen durchgemacht, ist sozusagen im Grunde von seiner Struktur, natürlich nicht stofflich jetzt, wie wir ihn haben, aber von seiner Struktur, von seinen Gesetzmäßigkeiten, die dahinter stecken, im Grunde das älteste Wesensglied, wie es Steiner auch nennt, das wir haben. Das heißt, das Ausgereifteste. Der physische Leib ist im Grunde ein Wunderwerk im Verglichen mit dem, was im Seelischen ist. Man braucht sich nur anschauen, was im Seelischen oft für Chaos herrscht. Und wenn ich sage Trieb- und Empfindungsleib, was in den Trieben oft herrscht beim Menschen, das ist viel chaotischer noch als das. Wenn der physische Leib so chaotisch wäre, könnte man keine Minute leben. Der Herzschlag, der Rhythmus, das muss ein ganzes Leben lang funktionieren, der Bau des Gehirns und diese ganzen Dinge. Der Bau eines Knochens, ein Wunderwerk, ein statisches Wunderwerk in Wahrheit. Also da steckt unheimliche Weisheit drinnen, die einfach gewonnen wurde in dieser langen, langen Erfahrung, durch drei Schöpfungszyklen bereits durch. Also im Grunde ist der physische Leib das Höchste, was es gibt. Daher heißt in vielen Religionen der Tempel der Götter. Weil da ist eigentlich das Höchste, ausgereifteste Göttliche drinnen, war notwendig, um das zu schaffen. Beim Ätherleib, bei den Lebenskräften, die sind erst dazugekommen auf der zweiten Entwicklungsstufe auf dieser alten Sonne. Also das ist der alte Saturn und das ist die sogenannte alte Sonne, also diese Welt, wo Luft und Licht es gab bereits. Für diese Welt ist also das Interessante, dass es Luft und Licht bereits gibt, weil das ist im Wesentlichen eine finstere Welt, es gibt noch kein Licht. Es gibt Wärme, also es ist kuschelig warm, wenn man so will. Aber Licht gibt es noch nicht. Es ist finster und vom Stofflichen ist eben nur Wärme da. Das ist also Stoffliches schon sehr unter Anführungszeichen. Und auf der alten Sonne differenziert sich das bereits mehr. Da gibt es Wärme natürlich auch nach wie vor, aber es gibt zusätzlich Luftiges, Luft im weitesten Sinne jetzt auch nicht mit unserer heutigen vergleichbar, also alles, was gasförmig beweglich ist, wenn man so will, und es gibt Licht. Von daher gibt es immer einen sehr starken Zusammenhang von Licht und Luft. Und da wird die Grundlage gelegt für den Ätherleib des Menschen, also das, was uns belebt. Und erst auf dem alten Mond kommt es erstens einmal äußerlich zu einer Verdichtung bis zum Wasserelement. Also es wird schon was sehr viel Massiveres. Das wissen die, das lebt übrigens als Wissen drinnen bei den Hebräern. Sie reden überall schon am Anfang, wenn, sogar wenn der Himmel geschaffen wird und wenn die Erde geschaffen wird und so weiter. Der Himmel zum Beispiel heißt Hashamayim. Und dann auf der ersten Seite. Und wenn man jetzt genau schaut, erste, zweite, dritte Zeile, was heißt Veruach Elohim Merachefet Alpene Amayim. Und der Geist der Elohim schwebte über den Wassern. Mayim oder Hamayim, das ist nur der Artikel dazu, ist Wasser. Das hat was mit dem zu tun. Das hat was mit dem zu tun, aber es wird im Seelischen vorgebildet. Das ist nämlich das Interessante. Diese bewegte Seelenwelt hängt mit dem Wasserelement ganz arg zusammen. Das ist auch oft ein Bild für das Seelische. Also zum Beispiel, wenn ihr euch erinnert, im Neuen Testament, Jesus wandelt über das Meer. Also eigentlich war es der See Genezareth, aber es ist ja egal, aber er ist nicht wirklich jetzt über das äußere Wasser marschiert. Man sich denkt, wie hat denn das funktioniert? War da ein Drücker darunter oder wie geht das zu? Gemeint ist die bewegte Seelenwelt, in der über die er souverän drüber schreitet und nicht untergeht. Weil das Ich, wenn es zu schwach ist, sehr leicht, nämlich in der Seelenwelt untergeht und dann von den Trieben und sonst was fortgerissen wird und das Ich hat nichts mehr zu reden. Dann taucht es unter, dann versinkt es in der Seelenwelt. Und der Petrus ist der Erste, bei dem das Ich so weit ist, dass er auch sich dort hinauswagen darf. Und er sagt, komm zu mir. Ich bin der Fels, aber du bist der Fels, auf den ich meine Kirche bauen will. Und er hat das Ich-Bewusstsein deswegen so stark, weil er es an dem physischen Leib aber entwickelt hat, bereits so stark. Das hat etwas mit dem Felsen zu tun. Das Ich und der Fels als Spiegel, die gehören zusammen. Weil das Ich allein nützt mir noch nichts, wenn es noch nicht genug bewusst ist. Dann nützt mir die Schöpfungsquelle noch gar nichts, weil dann kann ich nicht genug tun damit. Ich muss das Bewusstsein entwickeln. Und das Bewusstsein entwickle ich am Festen. Daher der notwendige Gang auch für die ganze Menschheitsentwicklung letztlich ins Körperliche hinein, in den Materialismus sogar hinein. Materialismus ist nicht nur ein Fehler, dass man sagt, boah, wir wollen ja geistig sein und das ist wirklich ein Materialismus. Ich meine, wenn er einseitig überhand nimmt, ist schlecht, weil dann habe ich nur mehr das unten sozusagen, dann habe ich im Grunde nur mehr den Leichnam, der künstlich bewegt ist. Aber wir brauchen es, um bewusst zu werden. Und auch unsere ganze heutige materialistische Zeit ist eine riesige Aufforderung für uns, wach und bewusst zu werden. Aber nichts anderes. Und jetzt einfach nur zu sagen, ja, das will ich alles nicht, weg in die Waldeseinsamkeit und nur mehr dort in einer Klause leben. Dann sage ich, ich verweigere eigentlich das Bewusstsein. Ich muss halt wissen, wie weit ich mit ECM auch gerne ins Grüne zurück. Das darf man schon auch tun, weil wenn ich nur in dem stecke und im Stadtlärm drinnen stecke, dann verfalle ich halt ganz wieder dem Materialismus vielleicht. Aber man muss sehen, dass man dort aber halt auch hin muss, gerade dort, wo es dann wehtut da und wo es droht, eigentlich das ganze Seelische zu zerstören, geht es halt in die Stadt. Lärm, Quatschen und der Musik dudelt heraus und das alles, ich meine, das droht die Seele zu zerreißen. Und unser Bewusstsein müsste eigentlich so stark sein, dass sie die Seele so zusammenhält, dass uns das nichts macht. Das müssen wir lernen daran. Ich meine, wir müssen es halt in der richtigen Dosierung machen, weil sonst wird es zerrissen. Da sind natürlich die ganzen Widersacherkräfte, die dahinter stecken, dass genau das auf uns einstürmt. Aber was heißt das? Sie helfen uns auch dabei, bewusst zu werden. Also in Wahrheit sind es die großen Helfer. Kann man genauso sagen.
Ich bringe auch sozusagen.
Ja. Ich meine, wie gesagt, es kommt immer aufs richtige Maß an. Das ist das Wesentliche. Aber nur einfach zu sagen, ich fliehe das, ich will die moderne Zeit nicht, ich will lieber so, wie es früher war, ich sitze nur im Wald, ist halt eine Einseitigkeit. Wie gesagt, jeder muss für sich den Rhythmus finden, einer braucht es mehr, einer weniger. Wir haben im Mysteriendrama drinnen die Geschichte, wo sich der Capesius zeitweise völlig zurückzieht, er ist völlig weggetreten, ganz weg, das heißt, er ist ganz in sein Seelisches zurückgezogen und es kommt ganz deutlich raus, dass das richtig ist für ihn. Es ist nicht ein Fehler für ihn, er braucht es zu dem Zeitpunkt. Also das heißt, wenn jemand für seine Entwicklung in dem Moment sagt, ich brauche jetzt den Rückzug, dann ist das ganz, ganz richtig. Und wenn er dann nur dort in dem Bereich, in dem materialistischen Bereich drinnen wäre, wird seine Entwicklung nicht weitergehen. Also ist kaum der Rückzug notwendig sein. Wir müssen ja wissen, irgendwann ist es auch notwendig, wieder da ganz, ganz herzugehen und da einen nächsten Schritt fürs Bewusstsein zu machen. Das ist immer wie Einatmen und Ausatmen, ist das ein Prozess. Ich erwerbe hier Bewusstsein, muss aber dann einmal das innerlich alles verdauen auch wieder irgendwo. Vielleicht brauche ich eine ganze Inkarnation, die dann wirklich vielleicht als Einsiedler im Wald lebt. Kann auch richtig sein. Für den einzelnen individuellen Menschen. Ich meine, es ist sicher in unserer heutigen Zeit nicht richtig, wenn das alle machen täten. Aber bitte sagt da nie, man muss sich jetzt mitten auf dem Stephansplatz oder weiß ich nicht wo hinsetzen und den ganzen Tag und sich das geben. Das ist sicher nicht richtig. Es ist ganz individuell unterschiedlich. Und es ist nicht einer deswegen weiter oder weniger weit, sondern es ist eigentlich ein rhythmischer Prozess. Es ist immer der Prozess nach außen gehen, sich an der Welt stoßen, heißt Bewusstsein entwickeln, sich zurückziehen, heißt das Ganze auch wieder verdauen können und verwandeln können. Sich zu eigen machen. Das ist ein ständiger Prozess.
Das war so wie am Anfang der Prozesse, ne, wie du ja erzählt hast, diese Schöpfung.
Genau.
Und die sich dann
genau.
Sterben dann zurück wieder.
Genau. Es ist immer Evolution, Devolution, Entwicklung zurückziehen. Das ist immer im Großen wie im Kleinen. Und das ist wichtig, der Rhythmus macht es aus. Wenn ich zum Beispiel nur auf Entwicklung setzen würde, dann das würde nicht funktionieren, das geht nicht.
Ich finde auch, jetzt wird zu wenig Rücksicht genommen auf den Einzelnen, jeder weiß.
Richtig. Nein, darum hat man vor sich selbst oder für sich selbst dann auch die Pflicht, sie wieder sozusagen zurückzuziehen, weil sonst, weil da herrscht das Chaos heute. Das ist die äußere Welt, die als Chaos auf uns einstürmt im Grunde. Und nur wenn ich es da verinnerlicht habe, kann ich aus dem heraus dann wieder Kräfte bringen, die das verwandeln, sodass es vielleicht weniger chaotisch wird.
Wir waren ja bei den höheren Wesenskindern, aber
da wissen wir die auch. Die kommen jetzt. Also ich wollte damit nur mal zeigen, die haben wir mal geborgt gekriegt oder verliehen bekommen von den Göttern, wenn man so will, weil wir noch nicht fähig sind, das selber zu schaffen. Aber das Ich ist schöpferisch tätig. Das heißt, jetzt ist die Frage, was macht das Ich eigentlich, wenn schöpferisch tätig ist? Gut, wir machen vielleicht Kunstwerke oder sonst was, aber wo fängt es eigentlich an? Es fängt an, dass wir unseren Trieb- und Empfindungsleib verwandeln. Wir haben ihn einmal bekommen. Aber wir lassen ihn nicht so. Weil so ist er eigentlich, wenn ich es ganz extrem nehme, wäre das ein einheitlicher Trieb- und Empfindungsleib für die ganze Menschheit. So hat es einmal begonnen. Das heißt aber, dass alle eigentlich das gleiche Seelische haben. Sie sind alle in einem großen Seelischen gebunden, das ist der Uradam, wenn man so will. Das ist der Uradam, da steckt es drinnen. Da gibt es eigentlich eine große Menschheitsseele.
Und wo ist denn Eva?
Kommt noch.
So wie eine Tierart, nicht? Wäre das, ne?
So wie eine Tierart. Ja, genau. Also es ist eine Gruppenseele dann noch. Und vielleicht ein kurzer Hinweis für die Eva, wenn wir schon das letzte Mal verschoben haben, oder überhaupt für das Weibliche. Das Weibliche hat namentlich hier im Schöpfungsgeschehen immer etwas zu tun mit den Erfahrungen, die aus den vergangenen Schöpfungsprozessen zurückgeblieben sind. Sie sind sozusagen dadurch das tragende Element, nämlich das, was aus der Vergangenheit, die Frucht der Vergangenheit, wenn man so will. Weil beim allerersten Schöpfungsmoment, wo es noch gar nie irgendwas gegeben hat, ist es eine Schöpfung völlig ins Leere hinein. So, auf zweiter Stufe kommt aber schon etwas heraus mit der Erfahrung des vorangegangenen Schöpfungsprozesses. Und das, was da kommt aus der Vergangenheit, was sozusagen Erfahrung wird, was dadurch zum Beispiel die Möglichkeit gibt, dass jetzt nicht nur Wärmeelement, sondern Luftelement auch entsteht. Das ist im Grunde, kann das nur dadurch entstehen, dass diese Erfahrungen aus der Vergangenheit da sind. Sonst würde ich wieder von Null anfangen und komme nicht weiter als bis zum Wärmeelement. Sondern ich muss die Erfahrungen mitnehmen, die bilden jetzt sozusagen die Basis, die Grundlage. Das mütterliche Element, die Mutter, die ist sozusagen eigentlich immer, hat auch was mit dem Materiellen zu tun. Materia kommt ja auch von dem Wort, das ist derselbe Ursprung. Also das heißt, das sind die Früchte der Vergangenheit, die ich mitnehme. Und je weiter der Schöpfungsprozess geht, desto mehr Früchte der Vergangenheit nehme ich mit.
Das ist so viel,
ja. Ja, genau. Das nehme ich mit. Und das ist das eigentlich weibliche oder mütterliche Element. Und das, was jetzt aktuell sozusagen das umgestaltet mit dieser Hilfe, ist dann das väterliche Element, wenn man so will. Also die ganze Schöpfung hätte ohne den Mütterlichen eben gar keine wirkliche Substanz. Es gewinnt immer mehr Substanz durch dieses mütterliche Element. Und das Väterliche ist, dass das zwar irgendwo einen Zug jetzt weiterbringt, den Zug weiterlenkt, aber wenn es keine Basis hätte, wäre das eine reine Spiegelfechterei. Das würde sich dann immer im Kreis drehen. Dann würde man immer nur einen alten Saturn wiederholen im Grunde. Also das heißt, das Mütterliche ist die tragfähige Basis. Werden wir noch viel genauer besprechen, aber nur so einmal als ersten Anflug dazu, warum es diese Differenzierung in Männliches und Weibliches überhaupt gibt. Weil am Anfang gibt es die Schöpfungsquelle. Die ist nicht männlich, die ist nicht weiblich, die ist nicht einmal männlich-weiblich. Die Begriffe haben überhaupt keinen Sinn. In dem Moment, wo so ein Schöpfungsprozess vollendet ist und es dann einen folgenden gibt, kommt bereits so ein weibliches Element mit heraus. Das steckt schon dahinter sozusagen. Und da ist aus das, was dann aus der Schöpfungsquelle kommt, weil es hat sich ja alles zurückgezogen in der Pause zwischen den zwei Zyklen, jetzt kommt aus dem Geistigen was heraus, was einerseits einen mütterlichen Aspekt hat, das heißt die Früchte der Vergangenheit, und es kommt der schöpferische Impuls, der das jetzt weitergestaltet. Das ist der männliche Teil davon.
Das Wiedergeburt.
Ja. Also das ist, wir werden das, wenn wir uns mit den Gnostikern ein bisschen beschäftigen, das ist das ganz deutlich. In verschiedensten Aspekten kommt dort immer wieder dieses männlich-weibliche Element heraus, das irgendwo dann aus der Gottheit so schrittweise heraus entsteht. Und immer ist dann das weibliche Element, ja, wenn man so will, die Frucht der Vergangenheit. Und das vom Männlichen dann wieder weitergestaltet wird. Wobei man gleich sagen muss, man darf das nicht mit uns heute Mandel und Weibel so gleichsetzen. Okay, einfach weil wir Männliches und Weibliches in uns haben, egal ob wir Mann und Frau sind. Ja. Wir haben also beide Kräfte in uns, vielleicht in unterschiedlichen Graden, aber das ist ein ganz wesentlicher Aspekt. Na gut, aber was macht jetzt das Ich? was tut jetzt das Ich? Wir hätten also im Grunde jetzt einen Astralleib, der von den Göttern verliehen ist und der für die ganze Menschheit gleich ist. Also das heißt, wir hätten alle identische Seelenleiber, Individualisierung noch keine vorhanden. Aber was tut das Ich? Es wird schöpferisch tätig und es arbeitet zunächst einmal daran, dass es sich selbst immer wieder schafft. Darin besteht die Tätigkeit des Geistes. Als nächstes ergreift es aber den Astralleib und beginnt ihn umzuformen. Beginnt also daran zu arbeiten. Beginnt ihn sozusagen sich zu eigen zu machen dadurch, indem sie ihn verändert. Und nicht mehr dem allgemeinen Bild nur folgt. Das heißt, die Gruppenseelenhaftigkeit wird mit der Zeit, spaltet sich auf. Und das ist ein Prozess, der aber natürlich nicht mit einer Inkarnation erledigt ist, sondern der sich in Wahrheit über viele, viele Inkarnationen zieht. Immer wieder bekommen wir einen Astralleib verliehen. Aber wir haben ihn in der letzten Inkarnation schon umgearbeitet. Dadurch ist das Ich schöpfungsmächtiger geworden, wenn man so will. Es hat also sozusagen gelernt, wie tue ich einen Astralleib umarbeiten. Das heißt, bei der nächsten Inkarnation geht es schon zügiger. Ich kriege zwar im Grunde einen vererbten Astralleib, in Wahrheit, tue den aber relativ schnell wieder auf das Niveau bringen, das ich in der letzten Inkarnation hatte und arbeite dann weiter daran. Das heißt, ich mache mit der Zeit immer mehr mit meinen eigenen Astralleib. Das ist eine Tätigkeit, die uns zunächst wenig bewusst ist. Also, aber wir tun es trotzdem. Es gibt keinen Menschen, der das nicht tut. Also, wenn es oft so heißt, oh, Lehrer sein heißt auch an sich selbst arbeiten und Selbstentwicklung ein bisschen betreiben, Selbsterziehung betreiben und dann muss das sein oder so. Ich weiß nicht, dass ich gelernt habe auf der Hochschule das und das und sonst lasst es mich in Ruhe. Nein, wir sind nicht Mensch, wenn wir nicht an uns selber arbeiten. Wir tun es. Im Positiven wie im Negativen manchmal, wir machen auch Fehler. Und dadurch vergeistigen wir langsam den Astral. Weil das ist ja der Geist, der daran arbeitet. Und soweit wir Fähigkeit haben, Seelisches umzuschaffen, soweit sind wir fähig, unser eigenes Seelisches zu schaffen. Dann ist es nicht mehr nur das Allgemeine, sondern es ist unser eigenes. Und das wird, wenn ich jetzt gleich die große Stufe nehme, das ist in Wahrheit ein bisschen komplizierter, dann wird aus dem Astralleib etwas, was Steiner nennt, das Geist selbst. Das Geist selbst, das ist eigentlich nichts anderes, nur jetzt ist es unseres, individualisiert durch unsere Schöpfungstätigkeit. Wenn der gesamte Astralleib so weit ist, dass er Ausdruck unserer eigenen Schöpferkraft ist und nichts mehr zu tun hat mit dem, was durch Vererbung, durch allgemeine Menschheit und so weiter hineinkommt, sondern nur Ausdruck unserer Individualität ist, dann ist er vollkommen vergeistigt zum Geist selbst. Das führt so weit, wenn wir das bis in letzte Konsequenz durchgezogen haben, dass wir dann fähig wären, aus dem Nichts heraus sogar so einen Astralleib zu schaffen. Weil wir haben dann die Fähigkeit, Seelisches zu erschaffen. Ja, zunächst haben wir die noch gar nicht. Jetzt lernen wir das im Umschaffen und an dem Umschaffen lernen wir eigentlich, es aus dem Nichts heraus zu schaffen. Das heißt, es ist so ähnlich zu tun, wie es die große Schöpfungsquelle gemacht hat, dass sie zunächst die Seelenwelt aus dem Nichts heraus geschaffen hat. Weil eine richtige Schöpfung ist immer Schöpfung aus dem Nichts heraus. Ja, fällt uns so schwer, weil wir sagen, ich habe irgendwas gemacht, habe ich irgendein Material, mit dem ich schöpferisch tätig sein kann. Aber der eigentliche Schöpfungsprozess geht noch weiter. Er schafft sich als erstes überhaupt erst das Material, mit dem er arbeitet. Und das heißt, Geist selbst haben, es vollständig haben, heißt die Fähigkeit zu haben, einen Astralleib völlig aus dem Nichts heraus, das heißt, aus dem rein Geistigen, aus der Schöpfungsquelle heraus erschaffen zu können. Nur da sind wir noch lange nicht.
Das, was ich umgearbeitet habe an meinem Astralleib, ja, unbewusst, geht das verloren mit
teilweise, ja, teilweise schon. Das ist jetzt genau das, wo ich gesagt habe, es ist noch komplizierter. Lass mich kurz noch vorher das andere fertig machen, dann komme ich auf die Komplikation. Es ist mal kompliziert, ich weiß, es ist am Anfang schwierig. Aber wir haben Zeit, wir werden schon hinkommen. Also wir fangen an, unseren Astralleib zu verwandeln. Das ist die Tätigkeit des Ich. Das heißt, Schöpfertätigkeit heißt primär immer Umschaffen von uns selbst, das heißt von unseren Leibesübungen. Und was dann äußerlich dabei rauskommt, ist nur sozusagen das Nebenprodukt in Wahrheit. Das heißt, der Künstler, wenn er sein Kunstwerk schafft, erlebt seelisch alles Mögliche drinnen und das ist das, was sein Geist selbst erzeugt. Und äußerlich bleibt halt auch ein Kunstwerk zurück. Und die Wirkung, die es hat, kommt einem eigentlich aus dem Geist selbst, dass er sich entwickelt hat dadurch. Das strahlt eigentlich durch das Werk durch. So. Wenn ich jetzt noch weitergehe, wie schaut es mit dem Ätherleib aus? Der ist ja detto nicht unser Produkt zunächst einmal, sondern ist uns verliehen worden. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir uns den auch aneignen, das heißt ihn individualisieren. Und wenn wir den Ätherleib, was viel, viel schwieriger ist, als den Astralleib zu verwandeln, und das ist schwierig genug, geht also im Moment eigentlich nur mit sehr viel Hilfe. Ätherleib zur Verwandlung, im Ätherleib sitzen zum Beispiel unsere Temperamente. Also wenn ich ein Choleriker, Vaterkerl bin oder sonst was. Ätherleib zur Verwandlung heißt zum Beispiel, das eigene Temperament völlig in der Hand zu haben. Völlig Gottes Temperament herauszubringen, das ich Gott herausbringen will. Nicht das, was ich zufälligerweise habe, nicht ganz zufälligerweise, aber jedenfalls, dass ich nicht bewusst ändern kann. Das heißt, einer, der eigentlich der Anlage nach Choleriker ist, muss so weit kommen, dass er auch ganz phlegmatisch sein kann, voll und ganz. Dass er diesen Ausgleich hat. Ja, es geht so weit, weil der Ätherleib mit den Lebenskräften zu tun hat. In letzter Konsequenz ging es so weit, dass ich alle Lebensprozesse bewusst steuern, bewusst beeinflussen könnte. Da sind wir sehr, sehr weit weg. Alles. Das heißt nicht, dass wir dann im physischen Sinn ewig leben würden, deswegen, weil das liegt am physischen Leib, dass das zerbröckelt irgendwann. Aber wir könnten das also alles beeinflussen im Grunde. Soweit es eben nicht durch die äußeren Grenzen des physischen eine natürliche Grenze dann findet, aber also das können wir noch lange nicht. Das, unbewusst ein bisschen, das sind dann die sogenannten Selbstheilungskräfte des Körpers, da wirkt das unbewusst drinnen, weil Gesundheit ist im Grunde auch was ganz Individuelles. Das ist ja das, was in der Medizin so schwer ist, weil wir haben heute so eine schablonene Medizin. Also bei der Krankheit macht man das und das, gibt das und das Mittel. Nur bei dem einen Menschen ist es so und bei dem anderen ist es ganz anders. Weil sein Ätherleib in Wahrheit ist eben schon individualisiert, nur hat er es bis jetzt noch nicht bewusst gemacht. Es gibt also eine unbewusste Vorstufe und die sind total differenziert. Und das heißt, das Rezept, das bei dem einen passt, passt beim anderen vielleicht überhaupt nicht. Und das ist der Punkt. Aber wenn es uns einmal in ferner Zukunft gelingt, den Ätherleib ganz bewusst zu individualisieren und uns zu einem zu machen, dann entwickeln wir ein höheres Lebenswesensglied, das heißt Lebensgeist, so nennt ihn von Steiner.
Lebensgeist.
Bitte? Lebensgeist.
Einfach noch Lebensmensch.
Nein, der Geist des Menschen. Das ist Lebensgeist. Soll ich es ausschreiben? Oder geht's? Lebensgeist, das haben die Inder zum Beispiel, haben das Buddhi genannt. Und das könnte, hat das was mit Buddha oder so weiter zu tun. Ja, der war so weit, dass er das bis dorthin gekommen ist, das zu entwickeln. Und das heißt im Indischen Manas. Das hat was zu tun, im Hebräischen, da mit dem himmlischen Manna, von dem gesprochen wird. Das sind keine Manna-Schnitten, die vom Himmel regnen. Leider. Das hat mit dem zu tun. Das ist die Römer haben das genannt, die Mahnen des Toten. Das heißt, was überbleibt von ihm, nachdem das Physische da abgefallen ist, das sind die Mahnen. Das hat damit was zu tun. Oder es gab einen großen Eingeweihten, den Mani, das war im Übrigen also der
der diese Impulse der Gnostiker aufgenommen hat, auch mit dem Christentum ganz intensiv verbunden hat, mit dem Buddhismus verbunden hat und so weiter, war ein ganz großer Eingeweihter. In Wahrheit, der Name Mani hat in Wahrheit auch was mit dem zu tun, weil er dieses Geist selbst sehr stark entwickelt hatte. Naja, was bleibt uns noch als Drittes über? Den physischen Leib ganz zu individualisieren. Und Nachsatz, wenn das vollkommen ist, könnten wir einen Ätherleib aus dem Nichts heraus schaffen. Dann wären wir so weit, dass wir wirklich unseren individuellen Ätherleib aus dem Nichts heraus schaffen können. Schon das hat eine extreme Bedeutung. Wir leben heute in einer Zeit, in der die Seelenwelt, namentlich die Seelenwelt unserer Erde oder um unsere Erde, durch die ganzen Verwicklungen der Vergangenheit, durch die Tätigkeit der Widersacher und was die Menschen dadurch alles an Unheil gebracht haben und seelisch zerstört haben, ist heute die Erde zugedeckt mit einer dunklen seelischen Schicht. Die ist finster. Ja, so schlimm heute, also die physische Umweltverschmutzung ist noch viel schlimmer als die seelische Umweltverschmutzung. Die ist heute extrem stark. Und wenn sich eine Seele inkarniert, ist sie angewiesen darauf, ihren Astralleib aus der Seelenwelt heraus zu entnehmen. Sie kann sie ja noch keinen eigenen bauen. So weit sind wir noch nicht. Also muss sie das nehmen, was da ist, ob sie passt oder nicht. Sie muss halt schauen, dass sie das Bestmögliche kriegt, aber es ist einfach viel zerstört. Und das heißt, es wird für die Inkarnation heute immer schwieriger. Und es kann nur ausgeglichen werden dadurch, dass wir beginnen, uns immer mehr aus dem Nichts heraus Neues Seelisches zu schaffen. Zugleich vielleicht sogar ein negatives Seelisches, das da ist, zum Verschwinden zu bringen. Das ist nämlich die andere Seite. Also dass auch dann die Möglichkeit besteht, es nicht nur zu erschaffen, sondern auch aufzulösen. Also namentlich aufzulösen, alles das negative Seelische, das durch unsere Tätigkeit in der Vergangenheit entstanden ist. Das tun wir im Zuge des Schicksalsgeschehens. Das hängt mit unserem Karma zusammen. Weil das, was wir kaputt gemacht haben, sozusagen, können dann nur wir wieder auflösen. Weil es in Wahrheit schon trotzdem, es negativ ist, unseren individuellen Stempel trägt. Und so wie es nur wir erschaffen können, können auch nur wir es wieder auflösen. Das ist das, darum gibt es dieses Reinkarnationsgeschehen. Weil das gelingt uns nicht in einer einzigen Inkarnation. Also wir haben durch viele Inkarnationen einfach einen Haufen Seelenmüll in Wahrheit in der Welt abgeladen und müssen jetzt dafür sorgen, dass wir den wieder wegräumen. Dazu hilft uns das Schicksalsgeschehen. Also das steckt hinter dem Karma. Das ist keine Strafe oder sonst was, sondern es ist einfach den Schmutz, den wir selber gemacht haben, müssen wir selber wieder wegkehren, sozusagen im Grunde. Das steckt dahinter. Also man darf sich diese Geschichte mit Karma, Schicksal so nie so vorstellen, da sitzt oben ein drohender Richter, der sagt, oh, was böse, und der Blitzstrahl soll dich treffen. Nein, wir selber sind in der Notwendigkeit, unseren Mist wieder wegzuräumen. Weil sonst bleiben wir halt ewig in dem Mist sitzen. Das heißt, wir bleiben gefesselt an die Erde, so wie sie ist, und können unsere Entwicklung nicht machen. Also wenn wir weiterkommen wollen, sozusagen, dann müssen wir aufräumen selber. Also das ist auch ein Aspekt dieser Tätigkeit. Naja, und wenn es uns gelingt, die ganze Geschichte auch bis in den physischen Leib hineinzutragen, also das heißt, auch den vollkommen zu individualisieren, uns zu eigen zu machen und dadurch letztlich die Fähigkeit zu erlangen, einen physischen Leib sogar aus dem Nichts zu schaffen, dann entwickeln wir unser höchstes Wesensglied, das ist der sogenannte Geist des Mensch, oder das ist das, was die Inder Atma nennen. Atma oder Atman. Das ist eigentlich der vergeistigte physische Leib. Und vergeistigter physischer Leib heißt eben einfach, die schöpferische Kraft zu besitzen, einen physischen Leib zu schaffen. Einen ganz individuellen. Das heißt, der da oben ist natürlich jetzt nicht stofflich. Sondern also die Schöpferkraft, die notwendig ist, um so etwas zu schaffen jederzeit.
im Grunde.
Ja, aber befindet sich jetzt dieser Geistesmensch auch in einer Art Körper, wo er für sich jetzt alleine da ist?
Naja, ja. Das ist jetzt, da brauche ich einen Schluck Wasser drauf. Man kann, Steiner gebraucht auch oft den Begriff Geist, Körper und so weiter, man kann das sagen, weil es sind alle Formkräfte drinnen, die notwendig sind, um einen physischen Leib zu schaffen. Trotzdem ist es natürlich weder ein stofflicher noch ein Leib, den ich angreifen kann.
Das ist schon
das,
klar.
Das ist, klar.
Das ist für sich jetzt.
Ja, es ist
Geistesmenschen abgetrennt.
Ja, ganz genau. Ganz genau. Das ist es. Das ist es. Und da hat jetzt unser Ich ja dann die Möglichkeit, sich an dem genauso bewusst zu werden, wie es jetzt sich an dem bewusst wird. Weil das eben ganz individuell aber ist und ganz anders als bei einem anderen Menschen. Und wobei es da auch noch interessante Aspekte gibt, also mit männlich, weiblich und so weiter, aber das ist ganz weit. Wenn wir da ganz oben sind, dann wären wir wirklich so weit, dass wir das alles im Grunde nicht mehr brauchen würden. Und dann könnten wir trotzdem eine weitere Entwicklung haben, wir würden unser Bewusstsein haben und dann weiß ich nicht, was dann alles passiert. Dann sind wir aber so weit, dass das Ich plötzlich das Unterste ist.
Also der Schwerpunkt verschiebt sich
nach oben. Der Schwerpunkt verschiebt sich nach oben. So, und jetzt schauen wir auf die Elohim. Die sind nämlich genau dort, die fangen dort an. Das heißt, die haben schon eine lange Entwicklung hinter sich und sind genau dort, dass ihr Ich das Äußerste ist. Das heißt, die haben keinen Astralleib, keinen Ätherleib, keinen physischen Leib, brauchen es alles nicht. Sie haben das und noch etwas darüber hinaus. Und das Unterste, was bei uns der physische Leib ist, das heißt das Äußerste, ist bei ihnen das Ich. Und wenn sie fertig sind mit dem Sechstagewerk, sind sie sogar so weit, dass sie das auch nicht mehr brauchen. Sie geben ihr Ich ab. Und das ist der Auslöser dafür, dass das menschliche Ich entsteht. Wir sind sozusagen unser Ich, ist sozusagen entstanden aus den Splittern oder aus dem abgegebenen Ich der Elohim. Indem die Elohim ihr Ich hinopfern, weil sie es nicht mehr brauchen, weil sie durch die Schöpfungstätigkeit einfach wieder eine Stufe höher gerutscht sind, können sie das abgeben und das ist der Auslöser, dass unser Ich entsteht. Aber eben rein als Funke sozusagen, als Möglichkeit zum Zugang zum Schöpferischen heißt nicht, dass in unserem Ich deswegen jetzt die ganze Weisheit der Elohim drinnen liegt. Weil das steckt eigentlich in dem allen drinnen, was sie getan haben. Das ist nur, das Ich ist immer nur so das Durchtrittstor, die Möglichkeit zur Schöpfungsquelle zu kommen.
Also ich weiß nicht, ob das jetzt passt, aber ja. Mir ist nur wichtig, den ganzen Kontext zu verstehen. Mhm. Also, hängen nicht diese drei Wesensgliederstufen auch zusammen mit den drei übersinnlichen Wahrnehmungsstufen an?
Auch, ja, ja.
Und eigentlich auch mit den geistigen Welten, zum Beispiel unterer, oberer Devachan und Urbilder.
Ja.
Kann man das dazuschreiben vielleicht?
Naja, kann man auch. Also man kommt da in die Seelenwelt, also in die Astralwelt, in die eigentliche, dann kommen wir ins untere Devachan, ins obere Devachan, in gewisser Weise. Aber ich denke mit diesen Zuordnungen, es gibt bei Steiner, aber es gibt sie in unterschiedlicher Weise und mit Recht. Also ich denke da nicht zu sehr ein Schema daraus machen. Das ist ein bisschen heikel.
Also hängt das gar nicht direkt zusammen?
Nein, direkt nicht. Direkt nicht. Es gibt Zusammenhänge, wir werden sicher nur einige besprechen, aber man kann es von sehr verschiedenen Ebenen betrachten. Also ich scheue mich da sehr, das zu schematisch zuzuordnen, weil das ist dann sehr schräg.
Dann will ich fragen, wenn wir so alles umgeändert haben, umgewandelt haben, den physischen Leib auch, dann sagen wir, kommen wir dann nochmal physisch, brauchen wir nicht mehr kommen.
Ja.
Dann
sind wir im Grunde total vergeistigt, wenn wir das alles hinter uns haben. Und das,
das wird noch lange dauern.
Das soll ich nicht fragen.
Das schaffen wir nicht in unserer Erdentwicklung. Unsere Erdentwicklung sind wir mal froh, wenn wir genau da das einmal konsolidieren.
Diese Pfeile sind Jupiter, Venus und Vulkan, oder?
Ja, genau. Wenn wir das vollständig geschafft haben werden, ist bereits ein nächster Schöpfungszyklus nach unserer Erdentwicklung. Also das heißt, auch unsere Erdentwicklung, die dient vornehmlich, also aus unserer Sicht dazu, dass wir überhaupt einmal das Ich erwerben und uns dessen bewusst werden. Und ein bisschen halt anfangen, da schon zu arbeiten, aber das sind Vorstufen. Wichtig ist einmal, dass wir es überhaupt haben und Bewusstsein ein bisschen entwickeln dabei. Es wird eine nächste Entwicklung kommen, nachdem die Erdentwicklung auch wieder zerfallen wird, sich vergeistigen wird ganz, und eine folgende Entwicklungsstufe kommt, dann sogenannte neue Jupiter oder in der Bibel heißt es neue Jerusalem, auf das in der Apokalypse gedeutet ist, das ist genau dasselbe. Das wird der Zustand sein, wo wir dann ganz besonders daran arbeiten, das Geist selbst zu entwickeln. Und es wird am Ende dieses neuen Jupiter, sollte das Geist selbst dann wirklich voll ausgereift sein. Es wird dann wieder eine Pause eintreten, das heißt, auch dieser neue Jupiter wird sich wieder zurückziehen, wird sich wieder vergeistigen und dann entsteht ein neuer Schöpfungszyklus. Da wird es uns gelingen, den Ätherleib vollkommen umzuwandeln, also für die zumindest, die das Ziel erreichen, in Lebensgeist oder Buddhi. Das ist das, ja, können wir dazu schreiben, also das ist die Erde. Erdentwicklung dient dem Ich, dann ist das der neue Jupiter.
Heißt nicht immer neu, ne?
Neu, ja.
Oben ist der neu, unten ist alt.
Unten ist alt, genau, und oben ist es neu. Dann ist es oben die neue Venus, wenn man will, der Venuszustand. Wenn wir das entwickelt haben und als letztes, da ist jetzt nichts mehr neu, das heißt der Vulkanzustand.
Okay.
Ja.
Warum hast du eigentlich so? Haben wir schon immer gefragt.
Es hat was damit zu tun, dass es auch eine reine Wärmewelt sein wird. Das ist ein Spiegelbild zur alten Saturnwelt. Das ist zum Beispiel so, der neue Jupiter wird auch nicht mehr ein festes Erdelement haben. Ist nicht mehr notwendig. Es geht also jetzt auch wieder so, dass sozusagen eine Rückzugsbewegung in gewisser Weise im Großen passiert. Also so wie im Kleinen immer eine passiert ist, die Schöpfung entsteht, erreicht den Höhepunkt, zieht sie wieder zurück, Vergeistigung, nächste Stufe. Schöpfung kommt heraus, erreicht Höhepunkt, zieht sich wieder zurück. Und so geht es immer weiter. Aber auch im Großen ist es so gesehen, dass da ein großer Schöpfungszyklus beginnt, der sich halt in 7 Schritte gliedert, der da in der Erdentwicklung den Höhepunkt hat und sich jetzt wieder zurückzieht. Also da wird nur mehr Wasserelement als festestes sein. Da wird nur mehr Luftelement als festestes sein. Da wird nur mehr Wärme, vulkanisch, als das Design. Das heißt, es wird eine reine Wärmewelt sein.
Das klingt jetzt wieder nach einem Weg zurück. Ja, wenn die Dauer angefangen mit
Wärme. Ja, in gewisser Weise ja. Äußerlich gesehen ja. Nur, die Schöpfungsquelle, die Große, hat alle die Erfahrungen, die es da gemacht, bringt sie jetzt mit sich. Und das heißt, was dann danach, ist schon wieder ein falsches Wort, weil die Zeit da eigentlich der Zeitbegriff nicht passt, aber trotzdem, es wird wieder eine Schöpfung geben, die völlig jetzt neu anfängt, aber wo die geistigen Wesenheiten, die damit verbunden sind, gelernt haben aus dem ganzen Prozess. Und zwar wird es, wenn es wahr ist, wen ganz besonders betreffen, nämlich uns. Weil, wenn wir die nächste Entwicklungsstufe machen, ist es so, dass wir auf dem neuen Jupiter nicht mehr einen physischen Leib in der Form haben werden, wie wir ihn jetzt haben. Wir werden zwar ins Physische hineinwirken, aber wir werden eigentlich keinen physischen Körper in unserem heutigen Sinne haben. Wir werden, wenn wir die Venusentwicklung durchmachen, im Grunde keinen abgesonderten Ätherleib mehr brauchen. Und wenn die Vulkanentwicklung da ist, brauchen wir das auch nicht mehr. Das heißt, unser Unterstes wird dann was sein? Das Ich. Und wo stehen wir dann? Dann stehen wir dort, wo die Elohim beim Sechstagewerk waren. Und das heißt, was wäre dann unsere Möglichkeit und unsere Aufgabe?
Eine neue Schöpfung.
Eine neue Schöpfung hervorzubringen.
Hoffentlich schaffen es nicht nur 7 Menschen bis dorthin.
Genau.
Aber 7 Elohim.
Ja, genau. Das soll auch nicht viel überbringen.
Es ist so 8. Ach so, meinst du? Ja, es ist 8 und dann noch. Und sagen wir ganz gar nicht mehr.
Ja, ganz blöd gesagt. Genau. Da brauchen wir uns jetzt noch keinen Kopf zerbrechen. Aber das ist jetzt wirklich die ferne Perspektive.
Ja, von den Planeten sind es jetzt auch auf einmal 7. Ich weiß nicht, ist das jetzt zufällig oder?
Was?
Ja, es sind 7, ja.
Vielleicht war es jetzt zufällig mit den 7 und Elohim. Das meine ich jetzt.
Naja, die 7-Zahl hat schon was zu tun, das war jetzt wieder ein eigenes Kapitel, die 7-Zahl. Die 7-Zahl hat was mit Entwicklungsprozessen überhaupt zu tun. Entwicklungsprozesse laufen immer in 7 Stufen ab. Hat man sogar oft bei einem Krankheitsverlauf, dass er wo 7 Tage oder von mir aus 14 Tage dann, oder was ein 7er-Rhythmus drinnen ist. Auch in der Entwicklung des Menschen, die 7er-Rhythmen, wobei man das nicht immer mit der Stoppuhr jetzt stoppen muss, aber es sind so etwa 7 Jahresrhythmen drinnen zum Beispiel. Das ist ganz wichtig.
Und auch diese Körper sind auch wieder 7.
Sind auch wieder 7. Das, okay. Das naja, ich meine, die 7-Zahl ergibt sich eigentlich aus dem Gesamtbild hier irgendwo nicht, weil es ist von einem Zentrum ausgehend, Verdichtung ins Seelische, Verdichtung weiter bis ins Ätherische, Verdichtung bis ins Physische. Dadurch ergeben sich mal von dem Zentrum ausgehend 3 Stufen und die Verwandlung geben nach oben wieder 3 Stufen. Dadurch ergibt sich die 7-Zahl irgendwo. Und das heißt, aber so eine Art Gesetzmäßigkeit ist bei allen Entwicklungsprozessen drinnen, in Wahrheit. Das heißt, auch bei jedem einzelnen Schöpfungsprozess, den wir durchmachen, wenn wir ihn wirklich bis auf die Erde bringen wollen, das heißt, das Schöpferische wirklich hineinstellen wollen in die Welt, müssen wir es durch diese ganzen Stufen durchbringen. Es muss im Seelischen einmal leben, es muss die Lebenskräfte ergreifen, dadurch erhält man überhaupt erst die Bildefähigkeit dazu und dann muss es sich physisch manifestieren. Sei es ein Kunstwerk, sei es, wenn wir es im Sozialen tun, wenn es nicht nur eine nette Idee, wenn es eine nette Idee bleibt, ergreift es vielleicht das Seelische. Und wir schwärmen davon, wie toll das ist. Aber die Idee muss lebensfähig einmal werden. Das heißt, sie muss was Stabileres werden. Das muss ein Organismus werden. Das heißt nicht nur eine nette Idee, sondern lebensfähig. Und dann muss wirklich das äußere Leben umgestalten. Dann habe ich es heruntergebracht. Da ist genau denselben Prozess wieder drinnen. Und die Frucht davon ist aber, jede Stufe, mit der ich es herunterbringe, erwerbe ich mir etwas von dem da oben. Sei es als Künstler, sei es im Sozialen, wo immer ich schöpferisch tätig bin. Wir sind ja in so vielen Bereichen in Wahrheit schöpferisch tätig und das fällt uns oft gar nicht auf. Weil ich habe das ein paar Mal schon bei einem Vortrag, weil ich auch halt viel von dem Schöpferischen gehört habe, dass ich, ja, ich mache aber nichts Schöpferisches. Ich gehe in mein Büro und ich bin kein Künstler oder so. Ja, auch das kommt es gar nicht an. Also die wichtigste Kunst ist sowieso heute im sozialen Miteinander sein, schöpferisch tätig zu sein. Weil Individuen einander begegnen und jede Konstellation völlig neuartig ist und im Grunde nicht durch irgendeine Schablone aus der Vergangenheit mehr befriedigt werden kann. Da, wenn ich einfach nur die alten sozialen Regeln anwende und sage, man tut das halt so und so, das genügt nicht. Ich sage nicht, dass man die wegfegen muss, aber sie genügen einfach nicht. Sie genügen nicht, sondern die Begegnung mit jedem Menschen ist ein schöpferischer Akt in Wahrheit. Nur dann ist sie wirklich Begegnung zwischen Individuen. Sonst begegnet, weiß ich nicht,
eine bestimmte Klasse einer anderen Klasse oder sonst was oder eine bestimmte Kulturgemeinschaft einer anderen Kulturgemeinschaft, aber dann geht es nicht ums Ich. Dann bin ich halt Katholik oder Evangelischer, aber nicht ich, sondern nicht Individuum. Also es muss mehr. Ich kann ja ruhig Katholik oder dieses oder jenes oder wurscht, aus dem Islam oder sonst, egal was, kann ja alles sein, aber ich muss es eigentlich letztlich auf individuelle Weise sein. Und der andere auch. Und das heißt, jede Begegnung erfordert einen schöpferischen Akt im Grunde. Und das passiert auch, nur es passiert so viel unbewusst. Und das ist sehr überladen natürlich noch mit bloßen Traditionen, die eben alleine nicht genügen. Mit sage ich nicht Traditionen weg, aber ich sage nur, sie alleine genügen nicht, sie tragen alleine nicht mehr, wenn sie nicht erfüllt und weiter verwandelt, weiter getragen werden, indem sie individualisiert werden, dann sonst wird das einfach nicht funktionieren, egal wo. Ich meine, viele Kulturen aus dem Osten versuchen da relativ krampfhaft an den alten Traditionen festzuhalten, weil es natürlich schwierig ist in die Individualisierung. Unser Westen wieder ist hauptsächlich vom Ego erfasst. Und das ist wieder mehr die zerstörerische Kraft drin. Also wir sind jetzt gerade in der kritischen Phase, wo das Alte nicht mehr trägt und das Neue noch kaum da ist. Darum ist es heute schon eine sehr schwierige Zeit auch. Das muss man auch sehen. Aber der Punkt ist, heute geht es ums Ich. Ganz entschieden ums Ich. Also zählen tut im Grunde wirklich nur mehr, was aus der Individualität kommt. Das entscheidet. Das andere ist bereits das, was zerfallen wird. Weil sich die Schöpfung sozusagen ja bereits beginnt zurückzuziehen in gewisser Weise. Wir sind also über dem Höhepunkt drüber. Wir sind bereits jetzt beim Involutionsprozess, also wo sich das wieder zurückzieht. Weil der Höhepunkt ist eben im Grunde gewesen, dass wir eigentlich das Ich bekommen haben und so weit gekommen sind, dass wir auch ein Bewusstsein davon entwickelt haben, dass wir es haben. Und da war ein ganz starker Impuls, also so wie Steiner jedenfalls zeigt, der Christus und das Erdenleben des Christus. Dass da nämlich wirklich die höchste Schöpferquelle, weil der Christus, das haben wir das letzte Mal ein bisschen besprochen, der ist sogar der durch die Elohim als eigentliche Schöpfungskraft noch hindurchwirkt. Das Wort, der Logos, überall dort, wo die Elohim zu sprechen beginnen, Vayomer Elohim, Yehi Or, Vayehi Or und so weiter. Aber erst bis diese Schöpfungsquelle es geschafft hat, sozusagen bis ins Physische hinein sich zu zwängen, was eigentlich unglaublich ist. Und man stelle sich vor, die Schöpfungskraft, die dahinter steht, den ganzen Kosmos mit den ganzen Sternen und allem da draußen zu schaffen, quetscht sich jetzt in einen menschlichen Körper hinein. Und erreicht dadurch für sich als Gottheit einmal die höchste Form des Bewusstseins. Und das ist der Anstoß dazu, dass wir wirklich unser Ich-Bewusstsein selbstständig weiterentwickeln können. Von den Elohim haben wir das Ich sozusagen als Möglichkeit, und da ist es aber noch ganz unbewusst am Anfang. Und durch die Christus-Tat ist uns gegeben die Möglichkeit, Selbstbewusstsein wirklich voll und ganz zu entwickeln und dann wirklich erst aus dem eigenen tätig zu werden. Also das ist natürlich jetzt auch nur ein Umriss von dem Ganzen. Aber ihr seht, das hat riesige Dimensionen und ist trotzdem erst das Grundgerüst von der ganzen Geschichte. Aber in dem einen Wort, wo wir ausgegangen sind, ein bisschen in dem Bereshit, liegt also zumindest drinnen, der ganze Entwicklungszyklus der Erdentwicklung, wo ich drinnen habe, also dieses seelische, also das astralische, dem drinnen, was sich entwickelt, ist für die Hebräer vom Erleben, ist das Feuerelement, das zischende Feuer. Das ist eigentlich die Feuerkraft, das Feuerelement, zu dem sich das Ganze verdichtet, ätherische, physische Wärme sogar, wenn man will, und Bereshit
ist der gestaltende Geist, der einschlägt. Das ist das. Tum, sagt Steiner immer, ist der Einschlag des Geistes. Tum. Zum Beispiel in dem Wort, was dann so bekannt ist, Tohu wa Bohu. Das sind genau die zwei Kräfte drin. Das Bohu ist die Hülle, das ist der Leerraum, der einmal geschaffen wurde, und mit dem Tohu schlagt wieder was Neues, Geistiges ein. Also wenn man will, ist das Bohu das Weibliche, das aus der Vergangenheit kommt. Dafür wird jetzt wieder der Raum geöffnet, es füllt sich mit dem, was aus der Vergangenheit kommt, aber jetzt schlagt was Neues ein, das es weiterführt. Parashit. Und im Sch ist eben das Feuerelement drinnen. Das ist einfach, wenn man dann über das Wort und das Bild, das dahinter steht, meditiert, vielleicht indem man einbezieht, dann, weil dieses Tohu, Bohu ist halt schon wieder ein bisschen ein Teilaspekt davon, etwas genauer geschildert, eben besonders der Aspekt, wo das Tu einschlägt, da spritzt es aus dem Zentrum weg und das fängt es wieder ein in eine gestaltete Form, das heißt, es fängt es ein in dem, was aus der Vergangenheit kommt, ist ein nächster Schritt. Und so geht es weiter, so kann man viele Stufen verfolgen, wo dieses, was eigentlich in dem Wort Bereshit einmal ganz grob dargestellt ist, dann verfeinert in einzelnen Aspekten dargestellt wird.
Das heißt, Bereshit, das heißt Anfang?
Das heißt übersetzt Anfang, ja.
Und Tohu wa Bohu?
Na, sie sagt man bei uns Unordnung, ja, Chaos oder so.
Also ja. Chaos ist es.
Ja, Chaos.
Wüst und leer.
Wüst und leer oder Wüst und leer. Also bei Hebräisch, wenn man es jetzt übersetzt, begrifflich heißt es genau Wüst und leer. Aber dahinter steht immer ein Bild, das ist genauso wie das Wort Bereshit, Anfang, eine richtige Übersetzung ist, aber nicht bewusst noch dieses Bild, das dahinter steckt. Also dieses Bild, dieses Leerraums, der für die Schöpfung freigemacht wird, dieses Buh, in dem sich erregt das Seelische, das aus der Vergangenheit im Grunde kommt, das erfasst wird von dem Feuer, Shit, und dann das Geistige einschlägt. Das ist das eigentliche Bild, das heißt, das Wort drückt im Grunde im Groben einmal den ganzen Schöpfungsverlauf aus, das grobes Bild. Das heißt, das Wort, wenn ich es bildhaft erlebe, wenn ich es übersetze, heißt es im Anfang. Und so ist es, wenn ich Tohu wann Bohu übersetze, Wüst und Leer, aber eigentlich ist es ein etwas genaueres Bild für diesen Einschlag des Geistes und für dieses Einfangen des Impulses, dieses Umhüllen mit dem Alten, was aus der Vergangenheit kommt. Bohu, Tohu, Bohu. Das ist der, aber es steckt im Bereshit eigentlich auch schon angedeutet drinnen in Wahrheit. Es ist jetzt nur in dem Wort Tohu, wann Bohu, einfach nur der Aspekt dann einzeln herausgenommen. So differenziert sich das. Das ist also sprachlich total interessant dann. Wie sich so Bilder einmal, ein grobes Bild da ist und dann werden einzelne Aspekte genauer gezeigt. Und ihr seht aber dann, das ist in den Übersetzungen praktisch weg. Das ist einfach schlichtweg nicht vorhanden. Weil da steht im Anfang, da komme ich nie da auf das Bild in Wahrheit.
Es klingt auch ganz anders,
ja. Klar, eben, daran liegt es nämlich auch, weil die Laute hier genau dem Bild entsprechen. Das ist das Geniale der hebräischen Sprache, dass da diese Bilder dahinter stecken. Im Deutschen eben nicht mehr so. Und das Bild schon gar nicht jetzt. Also, da ist das verloren gegangen. Es ist in einer anderen Form im Sanskrit auch drinnen, aber doch sehr anders noch. Also das Hebräische hat da unheimlich viel von diesem einfach hellsichtigen, imaginativen Erleben noch aufgenommen. Das ist ganz durchdrängte Sprache davon. Und auf das haben sie sich dann eingelassen und darum sagen sie, äußere Bilder brauche ich gar nicht mehr. Daher, also eigentlich eine gewisse Bilderfeindlichkeit. Ich will gar nicht diese Dinge in Bildern darstellen, sondern es lebt eigentlich in der Sprache. Indem ich die Sprache spreche, wird zumindest unterbewusst das Bild lebendig. Also man muss sich vorstellen, das wird von manchen Tora-Studenten täglich rezitiert. Täglich haben sie diese Übung. Und das lebt, ein ganzes Leben lang dann vielleicht, macht er das immer wieder. selbst dann kommt es oft gar nicht ganz klar bis zum Bewusstsein, aber es wirkt. Es wirkt. Man ist sicher auf die Art auch nicht mehr der heutige Weg so, aber es gehört eben halt das Bewusstsein dazu. Aber das wurde vorbereitet jedenfalls dahin. Naja, das ist einmal ein grober Überblick. Es gibt noch unheimlich viel dazu zu sagen, wenn wir halt in den nächsten...
In einem Wort.
Ja. Ja, also dem einen Wort. Und das ist auch nur der Umriss des einen Wortes.
Ja, aber, weißt du so schön, man sollte nicht in Worte kramen.
Ja, genau.
Das ist das Paradoxe.
Naja, in Worten kramen bezieht sich beim Faust also einfach darauf, dass man es eben genau an dieser Außenseite nur nimmt. Dass man sagt, aha, das ist der Begriff am Anfang. Und dann ist es oberflächlich, genau. Es geht nämlich hier darum, dass ich ins Wort erleben gehe. Es geht jetzt viel weniger darum, dass ich jetzt intellektuell erfasse, aha, jetzt, was haben Sie denn da gemeint? Genau.
Aha. Wortwörtlich.
Wortwörtlich, ja, genau.
Das heißt doch mit Worten kramen, nicht in Worten. Das heißt mit Worten kramen, oder in Worten?
In Worten kramen, aber schon,
aber
ja.
Auf jeden Fall ist das ein oberflächliches...
Nein, es ist oberflächlich, ja, es ist oberflächlich. Ich meine, es... Bitte?
Das heißt, in Worten kramen heißt ja das Kramen mit Hilfe von Worten.
Genau. Es ist gemeint, also da ist ja vorhin gemeint, dass dann die Begriffe fehlen und das ist aber natürlich jetzt noch was Tieferes als die Begriffe. Es ist ja schon was, weil heute so vieles ist im Grund wirklich nur ein Streit mit Worten. Auch vieles, was in der Theologie ist, da denke ich mir, da sind nur mehr Worte da. Nur mehr Worte, nicht einmal mehr Begriffe. Wenn man fragt, was heißt das, was meint man jetzt wirklich? Es ist keine Vorstellung mehr da. Es sind Worte, die einmal in der Vergangenheit gefallen sind und die man jetzt 10.000 Mal wieder gehört hat und es klingt alles gescheit, aber es sind Worte. Es sind Worte. Wenn die Theologen heute über die Auferstehung reden, dann ist das ein bloßes Wort. Sie haben keine Vorstellung davon. Keine.
Worthülsen,
es sind Worthülsen daher. Das heißt, das Wort steht dort und man könnte sogar von mir aus unterschreiben, ja, aber sie haben keine Vorstellung. Es stehen ein paar Worte dort. Und wenn man fragt, aber wie funktioniert das? Wie ist das wirklich? Dann kommt genau dieselbe Worthülse wieder. Bis zur Endlosigkeit. Ja, er antwortet dir schon, aber wieder genau mit derselben Hülse im Grunde. Das ist das Problem.
Die
ist inhaltsleer.
Das erinnert mich ziemlich an Freunde, die halt sehr gläubige Christen sind,
ja.
Die dagegen einzuwenden ist, aber die halt immer nur Bezug nehmen auf die Bibel und darauf halt alles festmachen.
Ja.
Und ihr habt halt versucht, mal über Reinkarnation zu reden und das heißt immer, das steht nicht in der Bibel. Also das ist dann
genau dasselbe Problem. Ist genau dasselbe Problem, wobei noch dazu kommt, dass das... Geschmackssache ist, weil wenn man schaut, gibt es einige Stellen, die darauf hindeuten. Gibt es sogar, unabhängig nicht von den Anthroposophen oder so, gibt es irgendeinen einen Theologen oder so, der hat sich ausführlich damit beschäftigt, der hat ein ganzes Buch geschrieben, da über einen Stellen herausgesucht, wo sehr deutlich auf Reinkarnation hingewiesen wird. Und das Interessante ist, dass sie nicht, die Lehre der Reinkarnation nicht als heretisch gilt. Das heißt, sie ist keine Irrlehre, sie ist nur unerwünscht. Aber sie ist nicht Irrlehre, das ist interessant. Ich habe viel gelesen, den Papst Benedikt XVI. Seine Bücher. Ich lese von jedem Papst, was er schreibt. Immer. Ja, immer. Ja. Mich interessiert das einfach, was die Leute darüber schreiben. Mich interessiert das. Und ich muss sagen, er ist mir einerseits viel sympathischer geworden, als vorher ich nicht gelesen habe, andererseits aber auch viel hilfloser. Weil genau an diesen Dingen... Eckt es dann an, er schreibt auch kurz einmal dann über Reinkarnation, sagt ja, also es ist nicht verboten in der Kirche darüber zu reden und man muss das auch zulassen, aber er kann sich nichts Gescheites darunter vorstellen im Grunde. Also seinem Gefühl nach ist das ein Unsinn. Aber mehr kommt einfach nicht. Ich meine, Sie wissen schon, irgendwo da Stellen gibt, wo es schwer ist, das zu interpretieren, wo schon nur die Stelle, wo die Jünger zum Jesus kommen, dann nach der Verklärungsszene oder wo und sagen, die Leute halten dich für den wiedergekommenen Elias.
Also irgendwas muss ja da sein. Es ist
für die Talente eines Menschen haben sie auch überhaupt keine Erklärung.
Ja, das sowieso. Dass
die Menschen so unterschiedlich
sind. Das sowieso.
Keine Erklärung, ja.
Also, und das, ja. Es ist manchmal total kurios, weil es hat immense Widersprüche in sich gibt, wenn man es jetzt aus unserer Sicht betrachtet. Zum Beispiel das vorgeburtliche Dasein, das ist verbönt, also das ist eigentlich verboten, das ist schon lang, aber Wiedergeburtslehre ist nicht, gilt nicht als heretisch, das ist also irgendwie das ein Widersinn in sich selbst. Ja, eben, aber das zeigt ja, dass im Grunde, also ja, man keinen Schimmer davon hat, was da wirklich ist. Ich meine, es ist eben einfach so, die Theologie ist erstens eine Lehre, die überliefert oder interpretiert halt die Offenbarung aus der Vergangenheit, also was in den anerkannten Schriften drinnen steht, wobei das schon schwierig genug war herauszufinden, welche anerkannt sind, und das ist gerade die Zeit der Gnostiker dann, wo das also sehr wild herumgeht, was ausgeschieden wird und was genommen wird. Aber gut, und seitdem werden diese Worte weitergegeben und man ringt, um sie irgendwie zu verstehen, und versteht sie immer weniger. Das heißt, es werden die Standardsatzeln in allen Kombinationen wiederholt und man redet eigentlich von was, von dem man keine Ahnung mehr hat, was es bedeuten soll, im Großen und Ganzen. Darin besteht Theologie heute, in Wahrheit. Das ist so wie die Psychologen meistens keine Ahnung von Seele haben, was das in der Realität ist. Und Seelenwissenschaft im Grunde von Seele nicht redet, weil das gibt es ja nicht. Also genauso reden die Theologen von einem Geistigen, das aber eigentlich für sie in der Erfahrung, in dem Erlebnis nicht gibt.
Darum hat das dann Faust, da gehört das so schön hingeschrieben, und leider, als letzte Wissen, ja. Und leider auch Theologie
ja.
Ausstudiert.
Ja.
Da ist schon das drin.
Da ist es drinnen, ja.
Da ist es nicht als leider.
Da ist es drinnen. Ich meine, hat schon gewisse Notwendigkeit, man darf das nicht alles nur verteufeln, und es ist auch nicht alles nur eine Fehlentwicklung. Es war halt notwendig, aber man muss sehen, dass das jetzt so weit weg ist, dass es wirklich nur mehr ein Streit mit Worten ist, im Grunde. Und natürlich dann, was auch in der Theologiegeschichte und in der Christentumsgeschichte reinkommen ist, dass man es benutzt hat für alle möglichen Machtinteressen und entsprechend interpretiert hat, um diese oder jenen Schritte, die man halt gern durchführen will, zu rechtfertigen. Das ist dann auch sehr stark drinnen, ganz klar. Weil da werden gewisse Dinge halt so bestimmt, dass die Verbündeten zufrieden sind und die anderen mal wegkriegt und so weiter. Also das ist ganz politisch dann teilweise. Aber das dann in der Kirchengeschichte drinnen ist und die folgenden Generationen darauf aufbauen und das System funktioniert so, das was einmal war, das gilt einmal auf jeden Fall. Man kann es zwar weiterentwickeln irgendwo, aber man muss sich auf das beziehen. Also dort steht es einmal drinnen. Und wenn es da drinnen steht und das ein gewichtiger Mensch, ein Papst vielleicht sogar gesagt hat, ist das also einmal was ich berücksichtigen muss. Und so häuft sich halt immer mehr auf, in das aber teilweise auch ganz schräge Dinge reingekommen sind. Also da im Grunde kann man da gar nichts mehr entdecken. Das ist eine Vernebelung in Wahrheit. Also und da ist genau das mit Worten streiten wirklich drinnen, also in Worten kramen. Und da fehlen dann teilweise wirklich sogar die Begriffe, obwohl sie sich bemühen. Ich meine, Hochblüte, wo man wirklich noch mit den Begriffen gerungen hat, war eben die Scholastik. Da war die Blütezeit. Die haben wirklich, also Sir Thomas von Aquin oder was, hat wirklich versucht, zumindest im begrifflichen Denken das noch zu erfassen. Er hat nicht mehr die Bilder gehabt, aber den Begriff. Er hat schon noch wirklich Begriffe von den Dingen gehabt. Und das ist dann immer weniger geworden. Ich meine, dann kam, weil der Thomas von Aquin zählte also zu den sogenannten Realisten. Realisten hießen aber damals die das Geistige für real hielten, nicht das Äußere, sondern das Geistige, für die Begriffe geistige Realität waren, also sprich eigentlich geistige Wesenheiten. Das waren die Realisten. Aber überhand genommen haben dann immer mehr die Nominalisten, das ist eine Bezeichnung, wirklich ist das, was ich angreifen kann. Also die Begriffe sind bloße Bezeichnungen in Wahrheit. Und diese Richtung hat in der Theologie auch die Überhand gewonnen. Das heißt eigentlich, lebt auch in den Begriffen, die sie verwenden, nichts Geistiges mehr, sondern sind in Bezeichnungen. Sie glauben zwar schon an Gott und das, was dahinter ist, aber in unseren Begriffen lebt es eigentlich nicht mehr drin. Das sind halt menschengemachte Namen, mit denen ich jongliere. Und das ist halt heute bis zum Extrem gekommen, jetzt sind wir im Extremnominalismus. Also es gibt keine Wahrheit, kein Geistiges, kein Nichts, das sind alles unsere Bezeichnungen. Klar, muss man entwickeln, um die Freiheit zu kriegen. Wir müssen sagen, haben wir alles uns selber gemacht, das ist alles unser eigener Schmarrn. Und da fühlen wir uns jetzt nur mehr selber und wir wollen nicht, dass uns da irgendwer höhere in Wahrheit hineinspuckt. Und das ist wurscht, ob das jetzt ein Materialist oder ein Katholik oder sonst was ist, also im Sinne von Theologe. Der eine spricht zwar von Gott und der andere von der Materie, aber im Grunde ist die Denkhaltung und die Bewusstseinshaltung genau die gleiche. Und die materialistische Denkweise hat den Ursprung aus der theologischen Denkweise. Ist halt dann nur auf die äußere Welt angewandt mehr. Aber von dort kommt es. Beide die Wurzel im Aristoteles irgendwo dahin mit der Logik und so fort. Das heißt, es wird ein Denken, das halt dann abgestorben ist. Und das führt früher oder später dazu, dass auch die Begriffe absterben und wenn sie absterben, sind es nur mehr Hülsen, Worthülsen, Bezeichnungen. Daher in der Philosophie genauso, warum ist es so groß geworden im 20. Jahrhundert dann die Sprachphilosophie mit Wittgenstein und so angefangen und im ganzen angelsächsischen Raum. Alles Philosophie ist eigentlich, geht's um die Verwendung der Worte. Das heißt, wie kann ich sinnvoll reden irgendwie? Im Grunde. Aber es gibt im Grunde keine Realität mehr dahinter. Die Worte sind das letzte Ding. Also wir sind in einer Zeit des totalen Nominalismus drinnen auch. Und eben, weil wir so mit dem Bewusstsein ans Äußere gegangen sind, dass wir das Bewusstsein fürs Innere, fürs Geistige im Moment einmal ganz verloren haben fast. Aber es ist notwendig als Vorstufe, damit wir jetzt das Geistige mit einem wachen Bewusstsein in der Zukunft erfassen können, weil das haben wir an der draußeren Welt und gerade an den toten Begriffen gewonnen, weil gerade den toten Begriffen gegenüber sind wir am allerwachsten. Ich habe das letzte Mal erzählt, wenn man sinnlich in die Welt schaut, da verschlafen wir eh das meiste. Braucht euch nur überlegen, wenn ich hergegangen bin, was habe ich alles gesehen und an wie viel kann ich mich ganz bewusst erinnern? An fast nichts, in Wahrheit. Was hat der angehabt, konkret? Nicht, ich habe 10 Leute gesehen, sondern was haben die angehabt? Mandel, Weibel, groß, klein, roter Mantel, grüner Mantel, wie Schal. Habe ich ja alles gesehen, habe ich ja hingeschaut. Weg. Mhm. Aber 1 und 1 ist 2, das überschaue ich komplett bewusst, da entgeht mir nichts. Also das heißt, gerade im abstraktesten Denken sind wir am wachsten und das brauchen wir. Dieses wache Bewusstsein brauchen wir, wenn wir lernen sollen, jetzt aufs Geistige bewusst schauen. Ja, wir brauchen es sogar schon, wenn wir lernen wollen, aufs Äußere bewusst schauen, wenn wir da noch so viel schlafen. Also und erst recht fürs Geistige. Also auch das musste kommen und die Theologie hat den Weg dazu gebahnt und das ist zu einem Teil eine wichtige Aufgabe auch. Man muss nur nicht glauben, dass man dort jetzt den großen Aufschluss über das Geistige direkt kriegt, sondern es ist einfach ein, wir haben was gelernt daran, sagen wir mal so, als Menschheit etwas gelernt daran. Und das wir vielleicht jetzt in ganz anderer Weise verwenden müssen. Aber man sieht, man muss bei vielen scheinbar wieder fast von vorne anfangen, aber trotzdem, wir haben auch das weibliche Element, wir haben Früchte aus der Vergangenheit, die wir trotzdem mitnehmen können. Aber schöpferisch sein heißt immer wieder vor einem Neuanfang stehen. Also sich bewusst sein, eigentlich wissen wir noch gar nichts, haben noch gar keine Ahnung und jetzt geht es erst los. Das ist der Punkt. Na, in diesem Sinn, das nächste Mal weiter. Danke.